Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo, Piu Piu und mit Britt Marie.
Ah, sind wir im Star Wars-Universum.
Weiß nicht genau, in welchem Universum ich gerade bin.
Okay, das lassen wir mal so dahingestellt. Ich muss einmal Abbitte leisten. Ich habe es nicht hingekriegt, unsere Folge rechtzeitig zu schneiden, rechtzeitig rauszubringen. Ich weiß, ihr wartet darauf, deswegen tut mir das auch wahnsinnig leid, aber ganz ehrlich, ich bin gerade so mit mir selber beschäftigt. Ich klinge super narzisstisch, aber es ist halt doch mal so.
Und kann jetzt nicht für die Hörenden sprechen so richtig, aber es ist okay, Britt. Du
ja,
bist
ich weiß,
uns auch
aber ich habe dann jedes Mal ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Ich hasse das. Naja, auf jeden Fall kommen dann jetzt einfach diese beiden Folgen, also die vorherige und die jetzige, kommen halt relativ nah beieinander dann. Aber wie gesagt, ab dieser Folge dann geht es wieder so regelmäßig weiter. Und ja, und warum drehe ich mich um mich selber? Na klar, weil ich ja noch quasi die Nachwehen von der OP mit mir trage und jetzt dann auch mich erst an einen anderen Lebensstil gewöhnen muss. Und das ist gar nicht so einfach, sag ich dir. Das ja. Ist ja, also und dann hat man halt so Tage, wo man irgendwie, also das ist total lustig, weil obwohl ich ja eigentlich, also ich bin noch krankgeschrieben, obwohl ich ja eigentlich nichts an wichtigen Sachen zu erledigen habe, außer eben natürlich hier und da den einen Arzttermin, wie zum Beispiel heute, oder aber, was weiß ich, irgendwelche Dinge in der Wohnung oder so, die man schon länger mal machen wollte. Aber sonst habe ich relativ frei und trotzdem kriege ich es irgendwie gerade nicht auf die Reihe, irgendwie die Sachen zu erledigen, die ich sonst bei viel mehr Stress erledige, weil weil ich einfach dann auf so viele andere Dinge konzentriert bin. In meinem Fall muss ich dir ganz ehrlich sagen, me, myself and I und mein Essen und meine Verdauung. Und es ist aber auch so, dass ich tatsächlich noch merke von der OP, dass ich halt einfach super schnell platt bin. Also ich schaff's dann auch nicht länger als 20 Minuten zu editieren, weil dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich weiß auch nicht. Aber ich denke, das wird hoffentlich dann in den nächsten paar Wochen besser. Und ja, also
genau, gib dir mal
genug
Zeit, wieder gesund zu werden und
genug
zu rekonvalisieren.
Gekrochen.
Und setz dich nicht so unter Druck selber.
Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht hätten wir noch eine Woche warten sollen. Aber gut, jetzt müssen wir für heute einmal verraten. Jetzt müssen wir für heute einmal verraten, dass wir am Mittwoch aufnehmen. Das ist sehr, sehr früh, aber es ließ sich leider kein anderer Termin finden. Und
das
sonst
stimmt.
Nehmen wir immer meistens freitags auf oder maximal vielleicht mal donnerstags, aber tendenziell immer Freitag oder später. Und wie gesagt, jetzt ist es Mittwoch und da ist ja immer das Gleiche. Wir haben dann eine Sendung fertig und am Donnerstag stirbt, ich weiß nicht, Harrison Ford oder so. Also irgendeine richtig große, berühmte Berühmtheit, weißt du? Also ich
lieber Harrison Ford, wenn du uns
bleib
jetzt zuhörst. Kannst du bitte bis nächste Woche
bis
warten, dann
Sendung.
Regulär
genau.
Sterben.
Nein, ich hoffe, er bleibt noch lange am Leben. Aber, weißt du, das ist doch dann immer so, dass dann genau am Freitag, weißt du, wo du dann denkst, so, oh, und wenn wir jetzt nicht drüber reden, dann müssen wir eine Woche komplett noch warten und
also
dann ist die News schon wieder alt.
Wer am Karfreitag stirbt, kann ich dir schon mal sagen.
Ja gut,
Jesus.
Aber wer am Karfreitag vielleicht tatsächlich noch stirbt, außer Jesus, ist der dann besonders heilig? Ich weiß es nicht. Okay, gut.
Ja, gute Frage. Man macht dann Konkurrenz auf, so ein bisschen.
Naja, ich denke, es wird aber nur einer von den beiden wieder auferstehen. Deswegen,
das stimmt.
Jesus ist klar im Vorteil, sag ich mal. Na gut. Also,
ja.
Das war das restliche bisschen Christentum, das wir beide noch irgendwo in uns schlummern haben. Und gut, dann erzähl mal ein bisschen, wie deine Woche so war, beziehungsweise wie geht's dir? Also, du klingst eigentlich ganz gut. Bisschen, sagen wir, verwirrt, aber gut.
Ich klinge verwirrt, das finde ich schön. Nee, mir geht's eigentlich ziemlich gut und ich freue mich jetzt sehr auf die 4 Tage frei über Ostern. Das ist ganz nice, ja.
Ja, cool, das ist natürlich, ich habe irgendwie total verpennt, dass ja Ostern bedeutet auch Osterferien, weshalb die Kinder von meinen Bekannten ja dann auch Ferien haben und dadurch sind dann so Pläne. Meine eine Freundin schrieb mir heute, sie fährt mit den Kids zu Ikea und ich so, hä, ich denke, die Kids sind in der Schule. Also, nee, es sind Ferien. Und ich so, ah, okay. Naja, gut.
Das stimmt. Wenn man selber keine Kinder hat, dann sind die Ferien immer so ein Mysterium. Die fangen dann immer so spontan an und hören dann wieder so spontan
genau,
auf.
Genau, die tauchen plötzlich auf und sind dann auch wieder weg. Aber das
man
ist
weiß das eigentlich immer nur, weil man selber in der Zeit keinen Urlaub nehmen kann, weil die KollegInnen mit Kindern natürlich Vorrang haben.
Und weil die Preise natürlich dann auch horrende sind in der Regel. Aber ja, genau. Naja, aber das war auch so Überraschung. Ich muss tatsächlich sagen, also mittlerweile, man ist ja froh über kleine Erfolge. Ich teile jetzt einfach mal ein bisschen, auch wenn es vielleicht zu viel ist, aber ich bewege mich jetzt ab morgen zu Dingen, die man kauen kann. Oh mein Gott, du glaubst gar nicht, wie glücklich ich bin. Also ich gehe von flüssig, Nahrung, was bedeutet alles, was durch den Strohhalm passt. Dazu gehört halt auch Brei, also es ist nicht ganz so schlimm. Ich esse nicht nur Suppe oder so, obwohl ich esse doch nur Suppe, aber halt nicht nur flüssige Suppe. Also nee, wie nicht nur klare Suppe, sondern auch Gemüsesuppe.
Also
so.
Suppen verschiedener Konsistenzen.
Suppen, Brei und Tee und Wasser. Und weil ich komme auf meine Trinkmenge nicht, das ist echt alles gerade super schwer. Deswegen habe ich ein bisschen geschummelt und habe mir so zuckerfreie Protein Limonade geholt, weil ich kriege auch mal, also ich habe zwei Probleme momentan, unabhängig von der allgemeinen Verdauung. Ich komme nicht auf meine Wassermenge und ich komme nicht auf meine Proteinmenge. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, also mit der Wassermenge kann ich ein bisschen tatsächlich schummeln, indem ich mir diese Proteinlimonade reinhaue. Die ist halt zuckerfrei. Ich meine, gesund ist was anderes, aber das ist erlaubt. Und das ist wenigstens ein bisschen süß, weißt du, dass du nicht nur Wasser und Tee die ganze Zeit trinkst. Oder Suppe, tatsächlich zählt Suppe auch als Getränk, aber Milch als Essen, das ist total fies. Ich sage, das ist so fies, ey. Aber tatsächlich, wenn ich gar nicht mehr anders kann und super hungrig bin, dann schlürfe ich ein Süppchen und bilde mir ein, es ist wie Essen. Aber nur so eine klare Brühe ist ja eigentlich auch nichts zu essen, nichts drin, ist ja nur, schmeckt ja nur nach Brühe. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich dann jetzt von der Flüssigphase dezent in die Weichkostphase gehe, was bedeutet, weiches Essen, dass man kauen kann, wenn man möchte. Und natürlich hat das ein oder andere immer noch ein bisschen breiartige Konsistenz. Aber trotzdem, also, und das bedeutet für mich nämlich, ich bin so glücklich, dass ich jetzt an Ostern Eier essen kann. Also ich sage es zumindest, weil, also ich, wie gesagt, wenn man in das Positive vorausschaue oder wie auch immer, also ich manifestiere, dass ich sie vertrage. Ich kann dir nicht sagen, ob ich sie vertrage, aber normalerweise vertragen die meisten eigentlich ganz gut Rührei und ich versuche es auch mal mit einem gekochten Ei, das ist immer noch 50-50, da weiß man nie so richtig. Und deswegen, ganz ehrlich, Ostern ohne Kartoffeln, Ei und grüne Soße, never. Also deswegen, und im Notfall grüne Soße und Kartoffel kannst du auch so schön zusammenmanschen, dann ist das quasi
Ich wollte gerade sagen, das zählt eigentlich alles noch, ne?
Genau. Und deswegen, also ich bin vorbereitet und ich habe mir sogar ein Low-Carb grüne Soßenrezept rausgesucht, wie das dann schmeckt, lassen wir dahingestellt sein. Aber ich versuche erstmal mit der berüchtigten fertig grünen Soße von Wilhelm Brandenburg, die ich persönlich die beste grüne Soße im Regal finde. Aber mit den Jahren ist sie immer saurer geworden. Ich weiß nicht, ob die da Essig zusetzen, damit die haltbarer wird, keine Ahnung. Also in den letzten 3-4 Jahren ist die recht sauer geworden, aber nichtsdestotrotz finde ich sie immer noch die beste Fertigsoße. Das heißt, die probiere ich zuerst. Und wenn ich die nicht vertrage, dann mache ich meine Low-Carb-grüne Soße selbst.
Ach, die grüne Soße ist dann Low-Carb, nicht die Kartoffeln. Ich habe mich gerade schon gefragt.
Na, die Kartoffeln sind Kohlenhydrate. Da kommst du leider nicht drum rum. Aber ich kann ja sowieso nicht so viel Kartoffeln essen, deswegen passt es schon. Joa. Also erlaubt
es. In welchem Supermarkt kriegt man denn grüne Soße?
Naja, also in Frankfurt überall.
In Frankfurt?
Aber
okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, also in der Regel schon.
Hier habe ich die noch nie gesehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist schon sehr spezifisch Bundesland, weil grüne Soße ja eigentlich eine hessische Spezialität ist. Aber tatsächlich gibt es große Marken, die halt dann grüne Soßen fertig haben. Wie zum Beispiel eben Wilhelm Brandenburg. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Haus- und Hofmarke von Rewe. Aber ich habe es auch schon von Schwälbchen gesehen und von was noch. Aber die von Schwälbchen, die schmeckt ehrlich gesagt wie Kräuterquark.
Ich kenne auch diese Firmennamen überhaupt nicht.
Schwälbchen kennst
lustig.
Du nicht?
Nein.
Ach,
noch
Schwälbchen
nie
ist so eine, ist halt eine Meierei, die auch Joghurts und so macht. Also ich
okay.
Vor allen Dingen Joghurt.
So wie die Hofpisterei oder Weinstefan oder so.
Ja, genau. Schwälbchen ist eigentlich, ich dachte immer, das wäre so wie Weinstefan, das kennt man. Ah, okay. Vielleicht ist Schwälbchen ja auch irgendwas. Aber das ist doch nichts Regionales.
Kennst du Hemme aus Brandenburg?
Nee, aber okay, ja. Also bundeslandspezifisch wahrscheinlich dann. Auf jeden Fall kriegst du das in Hessen eigentlich und gerade auch in Frankfurt und um Frankfurt herum problemlos. Ich weiß jetzt nicht, wie es im restlichen Hessen ist, aber ich würde behaupten, dass es genauso. Wobei, ganz ehrlich, gekaufte grüne Soße ist eigentlich nicht haltbar. Das ist quasi die Sünde vor dem Herrn, die ich hiermit begehe. Aber weil das muss man selber machen, ja. Und wie gesagt, ich habe aber alles da. Ich habe die grüne Soßkräuter gekauft. Das finde ich zum Beispiel auch cool, wenn du in Hessen lebst. Die gibt es halt im Angebot im Bündel.
Das
also da sind
auch
alle
gesehen,
grüne Soßenkräuter drinne und da musst du dir keinen Kopf mehr drum machen, dass du die einzeln irgendwie versuchst zu kriegen.
Außer du
das
hast
sind ja dann auch
wahrscheinlich als Familienrezept davon irgendwie abweichende Rezepte.
Ja, schon. Aber
denn welche Kräuter da reingehören, ist ja auch mehr so Ursache.
Kräuter ist hundertprozentig fest, da gibt es keine Diskussion. Was aber tatsächlich nicht, was diskutiert wird, ist immer, kommt Mayonnaise rein oder nicht? Und was auch immer diskutiert wird, ist, also verschiedene Zubereitungsarten, kommt Mayonnaise an, nehmen wir Quark, nehmen wir vielleicht stattdessen irgendwie die legere Light-Variante. Also da gibt es tausend Diskussionen. Mhm. Und was auch immer eine Diskussion ist, eine Grunddiskussion ist, kommt Ei rein? Also wird das Ei reingeschnippelt in die grüne Soße oder ist die grüne Soße ohne Ei und man isst dann einfach nur ein halbiertes Ei mit der grünen Soße drüber über dem Ei?
Okay.
Und ich kenne beides. Ehrlich gesagt ist mir das scheißegal, ob die Eier in der grünen Soße sind oder nicht. Aber ich kenne grüne Soße eigentlich tendenziell auch ohne Ei, also in der grünen Soße. Und ja, und die Kräuter, die in der grünen Soße drin sind, da sind ja dann auch Kräuter dabei, die man normalerweise, also zumindest ich, im normalen Supermarkt ja auch nicht sehe. Also das ist Borretsch.
So Kerbel und so.
Ja, genau, Borretsch.
Borretsch, stimmt.
Borretsch und Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch. Ich meine, hallo, bis auf Schnittlauch und Petersilie, Kresse, okay. Und Kresse habe ich die anderen im Supermarkt ehrlich gesagt einzeln noch nie gesehen.
Ja, stimmt.
Und das sind eben 7 Kräuter. Und bei den Kräutern gibt es also definitiv keine Diskussion. Die 7 müssen auf jeden Fall drin sein. Und eigentlich auch nicht mehr. Nur die. So. Aber du weißt ja, wie es ist.
Irgendwann muss ich das mal essen.
Ja, aber wie gesagt, und das ist aber auch, also ich sag mal so viele Hessen, wie es gibt, so viele grüne Soßenrezepten gibt es. Das Einzige, was die grüne Soßenrezepte dann gemein haben, ist eben die Tatsache, dass sie diese 7 Kräuter haben. Und traditionell isst man das eigentlich, also Kartoffeln, Ei, ein halbes Ei, gekochtes und eben grüne Soße dazu. Also es ist fleischlos. Und wenn du ein bisschen Fleisch dazu haben möchtest, dann essen die meisten ein bisschen Schinken dazu einfach. Oder ein Schnitzel oder so. Also Frankfurter Schnitzel, das steht hier überall auf der Karte, wenn du in so eine Äpfelweihkneipe gibst, ist eigentlich Schnitzel mit Bratkartoffeln und oder Kartoffeln, je nachdem, wie du es willst. Meistens sind es Bratkartoffeln und grüner Soße. Also alles, was lustigerweise ist immer auf diesen Karten von diesen Äpfelweihkneipen, alles, was Frankfurter davor hat, ist eigentlich immer mit grüner Soße. Frankfurter Schnitzel, Frankfurter, also wie auch immer, Frankfurter Teller, ja, genau. So, jetzt habe ich ganz viel über Essen gesprochen, aber weil mich das auch natürlich gerade alles so interessiert.
Das ist das
aber
Thema
ist auch immer
des Tages.
Daran, ja, aber das Ding daran ist ja aber auch nicht nur des Tages, der nächsten 2 Jahre, aber auf jeden Fall der nächsten 6 Wochen. Auf jeden Fall aber ist das Problem daran, dass ich jetzt hier von ganz vielen Dingen rede, aber ich kann halt nichts davon essen. Aber wie gesagt, Kartoffeln, Ei und grüne Soße drückt mir die Daumen, dass ich das gut vertrage.
Ja,
und ich muss ja eh, also theoretisch müsste eigentlich alles gut laufen, wenn ich es ordentlich kaue. Okay, wir gucken mal. Hast du irgendwas gesehen oder gehört, was du noch cool fandest? Ganz kurz.
Ja, ich bin gerade in The Good Wife abgetaucht und finde das eine ganz tolle Serie, die auch, also die sehr unbeschwerlich daherkommt tatsächlich. Ich prokrastiniere damit das Ende der Staffel 2 von The Boyfriend, weil ich mich nicht trennen möchte und deswegen die Staffel nicht zu Ende gucke. Und genau, The Good Wife kann man super gut so zwischendurch gucken. Ich liebe sowieso Christine Baranski. Ich glaube, mit der könnte ich alles gucken. Und auch sonst ist es eine schöne Serie, weil es hat so Soap-Elemente, weil es irgendwie um das Leben einer Gattin eines ehemaligen Staatsanwaltes geht, die selber, nachdem der Staatsanwalt verurteilt und ins Gefängnis kommt, verurteilt wird und ins Gefängnis kommt, muss sie dann eben anfangen zu arbeiten und für ihre beiden Kinder quasi aufkommen und muss sich diesem ganzen Sumpf stellen und diesem großen Medieninteresse an ihr und an ihrer Rolle, weil ihr Mann hat sie betrogen. Das heißt, sie ist dann auch noch irgendwie, weiß ich nicht. Das ist halt, also sie geht viel mit diesem privaten Kram um und gleichzeitig sieht man dann immer die Fälle, die sie als Anwältin in so einer Anwaltskanzlei betreut, in der sie aufgenommen wird, die von einem ehemaligen Mitstudenten, Kommilitonen quasi gegründet wurde.
Genau.
Genau. Und ich finde es einfach eine wahnsinnig interessante Mischung aus diesen manchmal sogar sehr lustigen, aber auch teilweise eher ernsteren Gerichtsfällen und gleichzeitig diesem, was ist eigentlich ihr persönliches Leben, wie geht sie mit ihrem Mann um und mit dieser Situation, in die der Mann sie bringt. Ihren Mann kennt man auch gut, das ist Mr. Big aus ja. Sex and the City und der spielt ziemlich genau dieselbe Rolle, also
ja, gut.
Ich finde ihn von vornherein irgendwie unsympathisch.
Aber in The Good Wife ist er aber, ich sag mal, böser, so schlechter. Also böse kann man nicht sagen, aber ein also
noch ein, abgründiger vielleicht.
Ja, genau.
Als Mr. Big.
Also oder ja. noch gerissener, genau.
Genau.
Genau. Ja. Tatsächlich ist ja The Good Wife eigentlich schon alt, aber du bist ja immer
weiß.
Oft hinterher.
Ich bin wahnsinnig hinterher. Das ist mir nur aufgepoppt, weil ich ja The Closer angefangen habe, neu zu gucken. Die ist ja auch schon 20 Jahre alt und total gut. Und ich mag dieses Gefühl aus den 10er Jahren oder so, wenn man das jetzt guckt, weil das hat sowas von Badewanne, in die man sich so zurücklehnt. Das ist so, es ist alles gar nicht so edgy und irgendwie alles sehr nett gefilmt. Ja, die Serie ist
ich
wirklich schon
total
alt,
lustig,
aber
dass du ja
hat sich wahnsinnig
hast.
Gut gehalten.
Du hast das Spin-Off zuerst geguckt.
Ja.
Nämlich The Good Fight. Das war ja die Spin-Off-Serie zu The Good Wife. Und The Good Wife war davor. Und ich habe The Good Wife mittlerweile schon das dritte Mal durchgebinged. Also ja. Also das erste Mal habe ich es halt gesehen, als es ausgestrahlt wurde. Dann habe ich es irgendwie während der Pandemie geguckt. Und dann jetzt vor kurzem nochmal. Also ich mag das einfach ganz gerne und finde es auch schade, dass da nicht noch mehr irgendwie in der Art gemacht wurde. Aber The Good Wife hat tatsächlich ein Ende an einem Punkt gesetzt, wo ich auch finde, dass man den da sehr gut setzen kann. Wenn du fertig bist mit der Serie, lass uns bitte über das Ende diskutieren, weil das war tatsächlich viel diskutiert im Fandom. Und,
ja, gerne.
Und genau, und wie gesagt, und wir empfehlen also hier mit The Good Wife and The Good Fight auch, also das Spin-Off, das war auch sehr cool. Und es gibt ja jetzt sogar noch ein drittes Spin-Off, nämlich Elsbeth. Elsbeth Tassioni hat ihre eigene Serie bekommen. Und die Serie heißt nur Elsbeth. Die ist auch, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Die ist nicht so gut wie The Good Fight, aber Elsbeth Tassioni ist auch so eine super weirde Figur, die kommt
die mag
in,
ich voll gerne,
die mögen, die mögen, ja, deswegen hat sie ihre eigene Serie gekriegt. Und,
cool.
Und Elsbeth ist jetzt, glaube ich, in Staffel, wenn ich mich nicht täusche, Staffel 3. Und also es ist nicht, also sagen wir es so, es ist mehr so Story of the Week, aber dadurch, dass halt diese Figur von Elsbeth Tassioni so weird ist, trägt die ganze Serie. Inhaltlich ist sie jetzt wirklich nicht herausragend im Sinne von super neue Ideen oder so. Es werden schon die normalen Tropes bedient, die immer bedient werden, wenn es halt so um Krimiserien geht. Aber diese Figur macht es halt einfach witzig. Ja? Mhm. Und sie hat auch wieder ein sehr tolles Ensemble um sich rum. Also das kann ich auch empfehlen. Also deswegen, ja, gut, schön. Ja, und ich habe, wie gesagt, ich habe eigentlich gar nichts groß geguckt. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Deswegen lassen wir mal das jetzt mit The Good Wife. Da hast du auch wie viele Staffeln? Kannst du
7.
Gucken? Ja, genau. Siehst du, da hast du genug zu gucken. Gut.
Und die sind lang. Das sind 20 Folgen pro Staffel.
Ja, das ist noch oldschool.
Das kennt man
genau.
Gar nicht mehr.
Genau, genau.
Das
aber es sind wirklich einige herausragende Charaktere in dieser Serie. Auch herausragend gespielt von ganz tollen Schauspielern. Aber tatsächlich, finde ich, hat die Serie, und das hat sich dann in The Good Fight vor allen Dingen noch fortgesetzt, aber in The Good Wife gibt es einige herausragende weibliche Charaktere. Also ganz, ganz toll.
Fall.
Und bis zum Schluss auch. Du wirst noch ein paar Überraschungen, glaube ich, erleben, wo auch immer du jetzt gerade bist. In welcher Staffel? Irgendwo am
2.
Anfang noch? Oh Gott. Ja, dann kommen ja noch ganz tolle Sachen auf dich zu. Okay, gut. So, dann, hätte ich Bock, sie wieder zu gucken. Als hätte ich nicht, ich muss eigentlich andere Dinge machen. So.
Sie läuft bei Prime, man kann sie sehr da sehr gut gucken.
Super. Dann lass uns mal einsteigen in die Celebrity News der Woche. Und zwar, gestorben ist James Tolkien mit 94 Jahren. James Tolkien könnte man kennen, zum Beispiel von Zurück in die Zukunft oder auch Top Gun. Er hat natürlich noch ganz viele andere Dinge gespielt, aber das sind so die zwei Filme, die mir sofort einfallen. In Zurück in die Zukunft in Zurück in die Zukunft hat er, glaube ich, den Direktor gespielt, oder?
Genau, so ein Schuldirektor.
Genau. Und in Top Gun war er doch irgendwie Militär, war er nicht ein General oder sowas, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne. Lustigerweise ist das aber auch einer von diesen Schauspielern, wo das Gesicht super prägnant sind. Das heißt, den hat man schon öfter immer auch in Nebenrollen und so gesehen, auch in großen Filmen. Manchmal auch in kleineren und größeren Rollen, dann in wirklich großen Filmen. Und irgendwie kennt man den, aber so richtig zuordnen kann man den irgendwie nie richtig. Also ich zumindest nicht. In Dick Tracy hat er auch mitgespielt, zum Beispiel, war er auch sehr erfolgreich mit Warren Beatty. Und mit El Pacino hat er auch einige Dinge zusammen gemacht. Ich glaube, zwei Serien und auch einen Film oder so. Also da ist er auch immer wieder in allen möglichen Dingen aufgetaucht. In Family Business mit El Pacino zusammen, in Woody Allens Die letzte Nacht des Boris Groschenko. Da war er Napoleon und der Doppelgänger von Napoleon. Wobei ich da nicht viel zu sagen kann, weil ich meide ja Woody Allen Filme. Ich habe, glaube ich, einen Woody Allen Film gesehen. Und ja, okay, war nicht ein bisschen langweilig, aber war okay. Dann hat er tatsächlich auch Broadway gemacht. Das wusste ich nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber auch da war erfolgreich, also hat einige Rollen gespielt. Mhm. Und tatsächlich, und das finde ich total lustig, weil das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, hat er 5 Folgen lang in Remington Steele mitgespielt. Und ganz ehrlich, Remington Steele, my guilty pleasure. Und zwar Remington Steele und Hart aber herzlich liefen immer direkt hintereinander auf irgendeinem der Kabelkanäle in den 90ern. Und das Problem war, dass ich eine Zeit lang Remington Steele und Hart aber herzlich verwechselt habe. Und dann aber immer, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, welche Serie sie cool finden, die Leute immer alle gesagt haben, Hart aber herzlich, ich aber Remington Steele viel geiler fand. Und Remington Steele übrigens ganz, ganz früher...
Pierce Brosnan,
genau. Also, aber ganz toll. Also ich finde das Konzept auch super. Und zwar, Pierce Brosnan ist ein Spion und der stolpert mehr oder minder zufällig über eine ganz normale Hausfrau, amerikanische Hausfrau mit 2 Kindern, geschieden, die halt ihren Alltag irgendwie versucht zu meistern als Mutter. Und die stolpert da in so ein Abenteuer rein, was am Ende dazu führt, dass sie als verdeckte Ermittlerin quasi angestellt wird vom offiziellen Spionagedienst der USA. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher das war. Ich glaube CIA. Und weil sie halt als Hausfrau und Mutter so überzeugend ist, was natürlich daran liegt, dass sie Hausfrau und Mutter ist. Und das ist dann so ein bisschen so dieses... wie sagt man, Duck out of water Ding, weißt du? Also, dass sie da halt wie Sachen erlebt, wo sie sagt, was, welcher Idiot macht das denn? Das macht doch kein Mensch. Ja, das ist CIA, macht das so. Und Remington Steele an ihrer Seite immer als super krasser Spion, der ja immer alles sucht und sie dann immer so ganz mit gesundem Menschenverstand, weißt du, so, Moment mal, ich habe hier noch ein Stück Schnur, das können wir doch so und so machen. So wie, also es ist, ich mochte das sehr gerne. Das müsste ich auch mal wieder gucken.
MacGyver.
Naja, nein, also nee, sie hat jetzt nicht irgendwelche Dinge erfunden, das nicht. Aber sie hat halt einfach mit ihrer, ich sag mal, Bodenständigkeit und einfach Normalität ein bisschen, ich sag mal, Realität und gesunden Menschenverstand in diese ganze Spionagegeschichte reingebracht. Und ist immer ganz witzig gewesen. Und die Serie ist von, ich glaube, aus den 80ern auf jeden Fall, nämlich 82, ja. Mhm. Also krass. Aber ich kann nicht sehr empfehlen. Die hält heute auch noch gut stand. Ich meine, es ist 80er gewesen, aber trotzdem. Ich überlege auch gerade, Stephanie Symbolist war die Mutter, also die Mutter gespielt hat. Was macht die eigentlich heute? Lebt die noch? Warte mal.
Keine Ahnung.
Ja, sie scheint noch zu leben. Das ist doch mal gut. Aber ich glaube, sie hat sich weitestgehend aus der Filmbranche zurückgezogen. Ja, lebt ein eher zurückgezogenes Leben in Kalifornien und ist seit über 2 Jahrzehnten mit dem Regisseur Peter Medak liiert, ohne verheiratet zu sein. Finde ich auch schön, diesen Nachsatz, als ob das heute noch ein Thema wäre. sie macht ab und zu mal so alle Nase lang irgendwas. Also 2016 hat sie noch einen Film gemacht und dann 2023. Und seitdem aber nichts mehr. Ach, interessant. Gut, aber das war ein kurzes Abweichen, denn wie gesagt, da hat auch...
Sie lebt noch.
James Tolkien hat dann auch mitgespielt zum Beispiel, auch in einigen Folgen von Naked City. Ja, also hat eine ganze Menge gemacht und ja, schade. Also ich habe den immer gerne gesehen, auch wenn ich natürlich, wie gesagt, es ist halt einer von den Schauspielern, die da sind einfach.
So Charakterdarsteller.
Ja. Dann haben wir, und ich meine 94, ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht, dass er so alt ist. Das hat mich schon erschreckt. Ich dachte, wow, der war 94.
Aber naja, zurück der in die Zukunft, halt, das war auch schon ein bisschen her.
Schon, aber ich meine, der hatte halt auch eine Glatze und der hatte auch jahrzehntelang eine Glatze. Und ich finde, dann merkt man auch gar nicht, wie alt die Leute irgendwie sind, außer eben an den Falten. Aber wenn sie grau werden, dann merkt man schneller, wie alt sie sind, weißt du? Hm. Er war so irgendwie sein Leben lang alterslos. Dann ist gestorben eine sehr, sehr bekannte britische Schauspielerin, Jane Labouttea, glaube ich, wird sie ausgesprochen, mit 81 Jahren. Die hat gerade eben noch den Order of the British Empire verliehen gekriegt vor einem Jahr oder vor einem halben, dreiviertel Jahr, nicht so lange her, von Charles. Also sehr, sehr schade. Und sie ist ganz klassisch, wie es die großen alten englischen Schauspieler oft sind, sowohl auf der Bühne zu Hause als auch in Fernsehen und Film. Ich sage ja immer, Es ist schon böse, aber ich sage ja immer in Großbritannien, das ist so ein bisschen so der große Inzuchtsclub, weil du siehst halt immer alle Schauspieler immer wieder in allen möglichen Serien und du siehst aber immer die gleichen Gesichter. Und Labouterre war da auch eben so ein Gesicht, das öfter mal aufgetaucht ist. Die meisten könnten sie vielleicht kennen als Darstellerin in The Crown. Da hat sie eine kleine Nebenrolle gespielt, die aber doch sehr diskutiert wurde, und zwar Prinzessin Alice von Griechenland, die Mutter von Prinz Philipp, und die ja auch, ja, eine sehr tragische Geschichte hatte, deswegen ja auch so viel Impact hatte in der Serie. Also das war die Schauspielerin. Und dann hat sie noch in der Verfilmung von Daphne du Maurier's Rebecca, also bei einer neuen Verfilmung, gerade jetzt eben gespielt als letztes, plus in der Paramount-Serie The Burning Girls. Also das waren so die letzten aktuellen Dinge, die sie gemacht hat. Und ansonsten hat sie, wie gesagt, ganz viel auf der Bühne gestanden. Und zum Beispiel aber auch in Downton Abbey mitgespielt. In dem Weihnachtsspecial war sie die russische Aristokratin. Und ja, also das ist, kann man vielleicht so ein bisschen, ich denke, das sind so die allgemein populären Dinge, aus denen man sie kennen könnte. Und sonst war sie natürlich Member vom Old Vic, also vom Shakespeare Theater und der Royal Shakespeare Company, hat mit Laurence Olivier zusammengearbeitet. Das finde ich ehrlich gesagt am beeindruckendsten. Ich bin ja ein heimlicher Laurence Olivier-Fan und auch ein bisschen verknallt in den jungen Laurence Olivier, vor allen Dingen, weil er einen Mr. Darcy gespielt hat, den ich sehr niedlich fand. Und das ist ja so ein bisschen meine Schwäche. Ja, was ich noch krass fand in ihrer Autobiografie, das wusste ich nicht, 2000 war sie auf der Bühne als Maria Callas auf Tour und hat dann während der Pause in Paris einen Hirnschlag bekommen und musste dann daraufhin eben 2 Jahre, also musste daraufhin dann auf die Intensivstation, hatte 2 lebenswichtige OPs und hat dann lange gebraucht, bis sie sich wieder so weit berappelt hat, dass sie wieder auf die Bühne zurück konnte. Hat es dann aber 2004 tatsächlich geschafft, also 4 Jahre später war sie dann soweit. Und in der Zeit, in der sie halt nicht wirklich arbeiten konnte und in der Rekonvaleszenz war, hat sie dann ihre Memoiren geschrieben, beziehungsweise also eine erste Autobiografie. Und das finde ich irgendwie cool, weißt du? Also, dass man sich da nicht hängen lässt, sondern dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier quasi schon eine erzwungene Auszeit nehme, muss, dann nutze ich die, um jetzt einfach mal mein Leben aufzuschreiben. Das finde ich irgendwie super. Ja. Also, sie verstorben mit 81 Jahren. Und dann haben wir noch Bettina Köster, die mit 66 Jahren verstorben ist. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich kannte sie nicht. Aber nachdem ich mich angefangen habe, ein bisschen einzulesen, scheint sie ja doch so eine Legende, vor allen Dingen in der Berliner, ja, ist es New Wave oder ich weiß nicht so richtig, Szene zu sein, gewesen zu sein. Und ich habe auch ganz viele Leute gesehen, darauf wurde ich da auch erst aufmerksam drauf, in meiner Social-Media-Bubble, die da echt traurig waren und gesagt haben, Mensch, das war der Soundtrack meiner Jugend und so. Und ich würde dich gerne mal fragen, ob du sie kennst, weil ich könnte mir vorstellen, das ist so die Art von kurioser Artist, den du kennen könntest.
Nein, ich kannte sie tatsächlich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob sie das richtige Pronomen ist, weil in dem Artikel stand auch, dass Köster so als einer der ersten Menschen sich als nicht-binär geoutet hat.
Okay, ja, siehst du, so dann muss ich da einmal
Wobei der Rolling Stone da auch überhaupt kein Problem mit hat, sie den ganzen Artikel durch als sie zu bezeichnen und im letzten Satz zu schreiben, übrigens, sie war nicht-binär.
Ja, okay.
Ich kannte sie nicht tatsächlich, fand es aber auch sofort super spannend, nachdem ich den Artikel gelesen hatte. Und ich kannte tatsächlich Kaltes, klares Wasser, eines der Lieder, mit denen sie berühmt geworden ist, mit ihrer Band Malaria, eine reine Frauen-Kombo.
Und ich korrigiere mich einmal, nicht New Wave, sondern Berliner Avantgarde und Post-Punk-Szene, so richtiges Musikgenre.
Ich weiß gar nicht genau, was Post-Punk ist. Also unter Punk kann ich mir gerade noch was vorstellen, aber bei Post-Punk weiß ich, heißt ja eigentlich
aber
nur,
dass es danach
kam. Aber
ich finde, sie hatte auch irgendwie Anklänge, wahrscheinlich hätte sie mich geschlagen, wenn ich das jetzt sage. Ich fand auch, ich habe mal da ein bisschen in die Songs und so reingehört, ich fand, das hatte auch Anklänge von so ein bisschen von Neuer Deutscher Welle auch.
Ja, aber so dunkler, ne? Nicht so absurd, sondern
und teilweise
so
auch echt experimentell, so mit Vogelrufen und so.
Genau, fand ich auch cool. Also und Kaltes, klares Wasser wurde dann später gecovert zu dem Lied, was man sowieso irgendwie aus den 90ern kennt. Das Original von ihr klingt schon ganz anders, aber ja, auf jeden Fall so sehr edgy. Ich fand es total spannend, aber ich kannte sie nicht, nee.
Ja, und sie ist in Italien verstorben, da hat sie wohl dann auch jetzt gelebt. Und man weiß aber nicht genau, woran sie verstorben ist, es wurde nicht weiter kommuniziert. Aber am 18. März ist sie eben beigesetzt worden in Carpaccio Pestum, wo sie in Italien, wo sie eben auch verstorben ist. Und ja, aber wie gesagt, ich war überrascht davon, dass sie eben dass so viele einfach in meiner Timeline gesagt haben, dass sie so irgendwie die Stimme ihrer Jugend waren. Und ich dachte, es kann doch gar nicht sein, dass ich sie gar nicht kenne. Aber sie war halt natürlich auch sehr speziell, muss man schon sagen. Und ich lese ja aber gerade, sie war geprägt von New Wave, also war ich gar nicht so verkehrt. Von New Wave, Dub und No Wave. Was ist denn No Wave? Habe ich noch nie gehört. Ist das die Gegenbewegung zu New Wave? Ich weiß es nicht.
Kann ich dir nicht sagen.
Ja, naja, und wie gesagt, sie ist eigentlich ja dann am Ende bekannt gewesen als Sängerin von Malaria, also quasi ein Musikprojekt, wo sie gesungen hat. Aber davor war sie wohl Teil der Band Mania D, die ich jetzt auch nicht kannte, aber die wohl auch recht bekannt war in der Szene, zumindest sowieso. Und hier wird beschrieben, das finde ich ganz schön, ich zitiere mal aus dem Rolling Stone Artikel, Kösters tiefe, markante Stimme wurde dabei zu einem zentralen Element des Sounds, weniger Gesang im klassischen Sinn, als vielmehr eine Art sprechender, kontrollierter Ausdruck, der den Song eine eigene Dringlichkeit verlieh. Und das finde ich ganz schön, weil weniger Gesang im klassischen Sinn als vielmehr sprechende Experimente. ja. Ja, also sehr, sehr spannend. Malaria, also die Band hat sich dann aufgelöst. Das heißt, da war sie jetzt nicht mehr, also sie gab es offiziell nicht mehr, aber man kennt sie halt, ja. Und als Malaria, und wie gesagt, sie wird auch bezeichnet als frühe Ikone der Queer-Bewegung, also nicht binär. Ja, okay. Nehme es zur Kenntnis. Aber da dachte ich auch, ach guck, da habe ich echt was gelernt.
Und 66 natürlich.
Ist halt kein Alter, ja, das ist. Aber ich denke mir halt auch, Italien ist nicht unbedingt der schlechteste Ort, um zu sterben, oder?
Also nee, habe ich auch gedacht.
ja. War das nicht auch, das war doch auch hier Sean Connery, der ist doch irgendwie auch in der Karibik gestorben. Dachte ich mir auch, ach guck, ja, ist doch auch ganz nett.
Schön in so ein kleines Dorf in der
Toskana ziehen. Noch ein paar Jahre die Sonne, genau, die Sonne auf dem Buckel scheinen lassen.
Ich bin bereit.
naja, aber dann darf der Tod gerne noch warten. dann haben wir ein paar kranke Häschen. Amanda Peet, die Schauspielerin, hat bekannt gegeben, dass sie Brustkrebs hatte, muss man sagen. Sie hat davon erzählt, wie sie eben diagnostiziert wurde, hat aber dann Glück gehabt, dass sie früh diagnostiziert worden ist. Sie war quasi noch im ersten Stadium und musste dann auch musste keine Brüste abgenommen bekommen oder so, sondern konnte dann tatsächlich mit Behandlung, also Strahlenbehandlung und so weiter, konnte dann gesunden. Das heißt, jetzt ist sie krebsfrei. Aber das Ganze kam halt wohl in einer Zeit, wo sie auch einfach mit der Familie sehr viel zu tun hatte, weil ihre Eltern im Hospiz waren, beziehungsweise dann verstorben sind. Das war alles, während sie noch erkrankt war. Und das stelle ich mir dann auch echt schwierig vor, weil du ja eigentlich mit dir beschäftigt sein solltest und damit, dass du gesund wirst. Und dann musst du dann gleichzeitig dich darum kümmern, dass deine Eltern halt gepflegt werden und eben um Beerdigung und was nicht alles. Und Amanda Peet hat in vielen Filmen mitgespielt. Vielleicht kennt man sie aus Was das Herz begehrt oder sowas wie Liebe, Brockmeyer, Your Friends and Neighbors, jetzt übrigens in der Serie, die jetzt gerade letztes Jahr so erfolgreich gelaufen ist, war sie auch dabei. Also sie hat einiges gemacht. Ja. Aber Gott sei Dank ist sie wieder gesund. Also eigentlich gute News. Dann hatten wir Megan Thee Stallion, die Rapperin, die...
ein schweres Wort.
Ja. Die Broadway aufgetreten ist. Das sollte so ihr großer nächster Karriereschritt sein. Sie hat eine sehr zentrale Rolle in Moulin Rouge. Natürlich nicht Teil des Liebespaars, aber eine von den guten, großen Nebenrollen. Und da hatte sie die Premiere am Broadway und alles ist super gelaufen. Die Eröffnungsszenen hat sie mitgemacht und wirkte auch echt total kompetent und so weiter. Und dann plötzlich hieß es, der Vorhang zu, und dann hieß es, sie müssen die Vorstellung leider unterbrechen und die Zuschauer sollen aber bitte im Raum sitzen bleiben. Und als die Zuschauer danach gefragt haben, was denn los sei, hieß es, es sei nichts Gefährliches oder so jetzt für die Zuschauer. Sie werden informiert, sobald sie Näheres wissen. Und dann stellte sich heraus, dass eben Megan Thee Stallion die Show abbrechen musste, weil sie halt wohl wahnsinnige Schmerzen hatte. Und dann ist sie auch direkt ins Krankenhaus eingeliefert worden und war dann da jetzt auch gewesen. Und es muss wohl, also was heißt es muss, aber es war wohl schon was Dringenderes, Seriöseres. Tatsächlich hat dann aber auch ihr Hairstylist natürlich auch noch, wie es immer so ist, so ein bisschen die Drama-Queen raushängen lassen, weil er dann irgendwie auf Instagram geschrieben hatte, betet für Megan. Und daraufhin ging natürlich das Fandom gaga, weil die alle dachten, wenn wir für Megan beten sollen und sie ist im Krankenhaus und musste ihre Show abbrechen, dann ist sie vielleicht morgen tot, weißt du? Also es ging dann wieder alle möglichen Gerüchte wie ein Lauffeuer irgendwie um die Welt. Aber dann hat das Megan Thee Stallion bzw. ihr Presseteam eben verlauten lassen, ich weiß gar nicht, ich glaube am nächsten Tag dann erst, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht und dass man sich eben keine Gedanken machen soll. Was genau sie hatte, weiß man nicht, aber es war wohl doch etwas ernster. Ja. Und ich meine, wenn sie dann wirklich auch die Show abbricht, dann muss es, glaube ich, echt ernst gewesen sein, weil ich schätze sie so ein von dem, was ich jetzt so von ihr mitbekommen habe, dass sie eigentlich eher der Typ ist, der Dinge durchzieht. Ja. Mhm. Und ich meine, sie hat ja auch angefangen mit den Eröffnungsszenen und da scheint sie auch wirklich gut gewesen zu sein. Und dann hoffen wir mal trotzdem, dass dieser Run am Broadway hilft, also beziehungsweise stattfinden kann, weil, wie gesagt, es sollte ja eigentlich ihr großes neues Chapter werden. Ja. Ach nee, genau, das waren die Kranken. Dann ganz kurze Erwähnung, weil ich es irgendwie, also ich fand das witzig und ich habe mich auch irgendwie total gefreut, weil hier der kleine Mann quasi gewonnen hat oder die kleine Frau. Katy Perry streitet sich seit 17 Jahren mit einer Designerin namens Katy Perry. Nur die Designerin wird geschrieben Katy mit IE und Katy Perry, die Sängerin, wird halt geschrieben Katy mit Y. Und da ging es eben um Rechte am Namen beziehungsweise an der Marke Katy Perry. Nun ist aber tatsächlich festgestellt worden, dass die Designerin schon vor Katy Perry eben diese Marke besetzt hat und dass man ihr, also sie hat Recht bekommen vom Gericht. Das Ganze ist tatsächlich bis vor das australische Bundesgericht gegangen, also oder das höchste Bundesgericht. Mhm. Und ja, und da hat dann Katy Perry verloren. Und dann dachte ich so, okay, wow. Aber ganz ehrlich, 17 Jahre, ich will gar nicht wissen, was da an Geld reingeflossen ist in den Kram. Auch für Katy Perry, die Designerin, weil, also das kann sich ein normaler Mensch ja nicht leisten, dass er da so ein, also gegen eine Mehrfachmillionärin dann auch so vors Gericht zieht. Ja.
Ja.
Aber irgendwie hat
die hatten sich am Anfang irgendwann mal geeinigt, dass die Designerin halt alles mit Klamotten machen darf und dass Katy Perry, die Sängerin, halt alles machen darf, was irgendwie mit Musik zu tun hat und so. Und dass sie sich nur gegenseitig nicht ins Gehege kommen dürfen, auch nur in Australien. Mhm. Und dann hat Katy Perry halt als Sängerin auf den Touren irgendwann angefangen, T-Shirts und so zu verkaufen.
Mhm. Dann wobei das ja eigentlich normal ist für Sänger.
Genau, so einfach Merch, ja. So eine Merch-Reihe mitgebracht. Und dann hat die Designerin Katy Perry, was ich ziemlich tough finde eigentlich, Katy Perry verklagt und gesagt, das geht nicht, weil du hast gesagt, du willst nicht mit Klamotten Geld verdienen. Und obwohl ich der Meinung bin, dass die Fans das, also da gibt es ja keine Verwechslungsgefahr, ne? Ich kaufe ja nicht bei Katy Perry auf ihrer Welttournee irgendwie
halt
ein T-Shirt
Prinzip,
und bin dann enttäuscht, dass ich nicht die Designerin habe oder so.
Ja.
Ist ja albern.
Aber es geht halt ums Prinzip hier, glaube ich. Und auch die Tatsache, ich meine, Katy Perry hätte ja nicht gar keinen Merch verkaufen müssen. Sie hätte einfach nur für Australien die T-Shirts aus dem Programm nehmen
genau.
müssen. Weißt du? Also das wäre ja, also was kannst dafür kannst du statt einem T-Shirt dir einen Schal, 17 Becher und irgendwie 5, weiß ich nicht, irgendwas kaufen, Löffel, Schlüsselanhänger, whatever.
Genau.
Also es ist nicht so, dass sie nicht genug Merch hätte. Ja, aber du hast schon recht. Ja, das stimmt schon. Und naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde das krass. 17 Jahre, das muss auch einfach wahnsinnig viel Geld gekostet haben. Selbst wenn sie selber da vielleicht auch vieles gemacht hat, was man sonst einem Anwalt geben würde. Und dass sie einfach auch 17 Jahre durchgehalten hat, weißt du? Mhm. Und dass sie dann aber auch diejenige ist, die gewinnt, das finde ich irgendwie geil. Weil sonst würde man ja immer denken, die mit viel Kohle sind, die halt die gewinnen.
Ja, das ist die Underdog-Geschichte.
Ja, genau. Wobei ich ehrlich gesagt die Designerin im Interview auch nicht besonders sympathisch fand. Es war so ein bisschen so, okay, eigentlich bin ich für den Underdog, aber eigentlich finde ich
die
sie nicht so gut.
Die sehen sich auch total ähnlich. Das finde ich auch super lustig. Die sind beide auch irgendwie derselbe Typ.
Ja, also so dunkle, braune Haare und so weiter. Genau. Ja, lustigerweise haben wir es heute noch ein paar Mal mit Trademark und vermeintlichen Kopien und geklauten Songs und geklauten Albumcovern und was nicht alles. Das ist eine von diesen Stories. Ich weiß nicht, sollen wir die vielleicht einfach vorziehen? Aber die laufen ja auch unter schlechte News. Dann lass uns doch einfach mal die anderen Trademark-Stories mit dazu nehmen, weil ich das ganz interessant fand. Und zwar das eine war Taylor Swift, die verklagt wurde wegen ihres Albumtitels The Life of a Showgirl. Was hat es denn damit auf sich? Also auch so, wie so ein, also da geht es nicht um die Marke, aber da geht es halt um den Titel.
Ja, es gibt in Kalifornien, nee, Quatsch, natürlich in Las Vegas, eine Influencerin, die schon lange unter dem Titel Confessions of a Showgirl Shows macht und auch Alben aufnimmt, soweit ich das sehe. Also die lebt halt eigentlich so ein InfluencerInnen-Leben und arbeitet gleichzeitig als Showgirl halt in Las Vegas in irgendwelchen Revuen, wie man das so macht als Showgirl. Und die hat Taylor Swift verklagt, weil Taylor Swifts Album halt The Life of a Showgirl heißt, was ich sehr merkwürdig finde, weil es ist noch nicht mal derselbe Name. Also Das Album heißt The Life of a Showgirl und ihre Marke heißt Confessions of a Showgirl. Aber ja, genau, sie hat halt eben Taylor Swift vorgeworfen, diese Phrase genommen zu haben und da so ein, eben sich daran zu bereichern. Ja.
Hier muss man auch sagen, Maren Wade oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, ist natürlich, du sagst schon, Influencerin ist richtig, aber sie ist in erster Linie auch Sängerin und hat eben bei America's Got Talent halt auch national eben in den USA doch recht große Bekanntheit erlangt. Also da, das ist halt nicht so, also sie ist nicht nur irgendwie eine kleine Influencerin oder so. Also das, sie baut so ein bisschen auf diesem America's Got Talent Erfolg halt auf. Ich finde es auch überraschend, dass eben The Life of a Showgirl und eben Confessions of a Showgirl, dass da wohl offensichtlich doch so viel Verwechslungsgefahr besteht, auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt ja, also ich weiß, dass es bei Songs sowas gibt wie, ein Song gilt als kopiert oder geklaut, wenn 7 Noten quasi identisch sind, also aber in der Folge und so. Und dann kannst du quasi klagen. Und vielleicht gibt es auch sowas für Titel, dass man sagt, wenn ein Wort oder 2 Worte abweichen, dann ist es aber immer noch quasi gültig.
Plagiat
sozusagen.
Meinst du? Okay.
Ja, also dann kann man auf Plagiat vielleicht ja verklagen. Ich weiß es nicht. Also hier ist ja eigentlich das Prägende ist ja einfach Showgirl. Und da dachte ich mir auch, gut, aber Showgirl, das wird ja in so vielen Titeln und
das ist eine Berufsbezeichnung.
ja, ich weiß auch nicht. Also diese Klage tatsächlich, glaube ich, hat nicht so große Chancen, dass da Wade gewinnt, vor allen Dingen gegen Taylor Swift.
Vielleicht
die kann
rechnet
ja die
sie
einfach am
ja
langen
auch
Arm verhungern lassen. Also ja. Dann macht die 15, dann macht die Katy Perry macht 17 Jahre, Taylor Swift macht einfach 50 Jahre. Ja, also das ist so, ja, ich glaube,
das steckt
Chance
in der Klage ja auch schon drin, weil Maren Wade auch selber sagt, dass sie einfach klarstellen möchte, dass sie Angst hat vor der Marktmacht von Taylor Swift und dass wenn Taylor Swift jetzt kommt mit diesem gigantischen wirtschaftlichen Unternehmen, ja, und dann quasi diese Showgirl-Brand besitzt, dann hat sie Angst davor, dass Leute sie für die Copycat halten, obwohl sie eigentlich ursprünglich auf der Showgirl-Marke quasi so ihre Brand aufgebaut hat. Andererseits, sie hat die Klage jetzt nur eingereicht, wer weiß, was daraus wird, aber wir reden drüber, also es kann natürlich auch sein, dass das einfach so ein Publicity-Stunt ist.
Es ist tatsächlich so, wenn sowas vor Gericht kommt, dann liegt die Beweislast immer bei dem, der später kam. Also der als erster kam, hat eigentlich automatisch das Recht. Auch bei Trademark-Verhandlungen. Deswegen ist es ja auch so, dass Katy Perry, die Designerin, die war vor Katy Perry der Sängerin da. Deswegen musste dann eigentlich Katy Perry die Sängerin sozusagen in die Beweispflicht genommen werden. Und hier wäre es theoretisch genauso, dass dann Taylor Swift eben quasi beweisen müsste, dass sie es nicht geklaut hat, beziehungsweise nicht inspiriert wurde davon oder was auch immer. Und tatsächlich, also das ist das eine, da muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt, ich will nicht sagen, ich finde es lächerlich, aber ich finde es zumindest, glaube ich, also ich glaube, hier sind die Chancen nicht so groß. Bei Katy Perry finde ich es jetzt noch deutlicher, weil da ist einfach der Name komplett identisch, bis eben auf die Schreibweise. Was ich aber noch spannend finde, es gibt tatsächlich noch eine Klage, also er hat meinen Song geklaut. Ich habe das gelesen und ich dachte, Entschuldigung, wollt ihr mich veräppeln? Aber ich glaube, nachdem ich dann den Artikel gelesen habe, fand ich es dann gar nicht mehr so lächerlich. Also und zwar Christian Anders, der Schlagersänger, ja, erhebt Vorwürfe eigentlich nicht gegen Rihanna. Rihanna hat den Song nur gesungen, aber die Überschrift ist natürlich Schlagerstar Christian Anders erhebt Vorwürfe gegen Rihanna. Und zwar, aber das stimmt so nicht. Eigentlich erhebt er Vorwürfe gegen den...
Das ist eine sehr schöne Schlagzeile.
Es ist wirklich super.
Fall.
Aber wenn man es genau liest, sollte die Überschrift eigentlich lauten, aber dann liest das natürlich keiner. Schlagerstar Christian Anders erhebt Vorwürfe gegen gegen Songwriter, der den Song Blub, blub, blub geschrieben hat, den Rihanna gesungen hat. So. Mhm. Also er klagt natürlich nicht gegen Rihanna. Wobei, also Rihanna hängt da aber trotzdem mit drin, weil sie hat halt das als ihren Hit dann gehabt. Es geht nämlich um den Song Lift Me Up von 2022, der natürlich ein Mega-Hit war. Und da ist es so, dass Christian Anders auch, der hat das erst gar nicht so richtig mitbekommen, aber dann ist wohl ein Fan auf ihn zugekommen und hat gesagt, ja, also wissen Sie überhaupt, dass Rihanna den Song von Christian Anders singt? Und so wuss, und dann hatte Christian Anders tatsächlich in den Song reingehört und hat festgestellt, dass im Refrain im Grunde jede Note kopiert ist. Und er hat gesagt, normalerweise sagt man ab 7 Noten und er hat einfach 30 Noten am Stück, die identisch sind. Also der Refrain muss wohl wirklich geklaut gewesen sein. Ich habe jetzt nicht nachhören können, bevor wir jetzt hier aufnehmen, aber es kommt wohl von seinem ursprünglichen Song, sagt er, 6 Uhr früh in den Straßen von 1972. Und das finde ich total geil. Ich dachte so, was? Und ich meine, aber wenn er sagt, das sind 30 Noten, das muss schon sehr ähnlich sein, zumindest im Refrain. Und dann stellt sich aber raus, und zwar der Hit, also Lift Me Up, war ursprünglich ja so erfolgreich, weil er mit dem Film Black Panther Wakanda Forever zusammenhing, weil eben durch den Film ja das der Hauptsong war. Und dadurch kannte das halt jeder, ist ja um die Welt gegangen. Und er hat halt gesagt, ich zitiere, ich habe extra jede Note nachgeprüft, ich glaube 7 Noten sind erlaubt, aber da passiert es ja 30 Mal, sagt er. Und es stellt sich raus, dieses Lift Me Up, der Lift Me Up Song, der stammt eigentlich von einem dänischen Musikproduzenten und eigentlich will dann eben Anders ihn juristisch belangen. Und es geht tatsächlich um eine Summe von 50 Millionen Euro, wo ich auch denke so, okay, wow, aber ich meine, da kann er hoch. Ganz ehrlich, da würde ich auch hochfassen, weil das war halt ein Welt-Mega-Hit. Also Black Panther war ja, erinnerst du dich ja noch, war ja ein Ding, das ist so. Und als ich dann gehört habe, dass es ein dänischer Produzent war, fand ich dann tatsächlich das gar nicht mehr so unrealistisch, weil Dänemark und Deutschland auch in der Musikindustrie immer mal wieder sehr große Austausche haben. Und gerade in Dänemark, das ist ja klein, kann es durchaus auch sein, dass sich ein Produzent, der sich mit Popmusik beschäftigt, auch mit Schlager beschäftigt, weil Schlager ja auch in Dänemark sehr populär ist. Also skandinavischer Schlager schlechthin. Und dass der da über so einen alten Song von einem deutschen Schlagerstar oder so gestolpert ist oder vielleicht sogar ein dänischer Star vielleicht sogar diesen deutschen Song mal auf Dänisch gemacht hat oder so, könnte ich mir vorstellen. Also finde ich jetzt nicht unrealistisch. Und jetzt gucken wir mal. Also Anders hat gesagt, er weiß noch nicht, ob er die Klage wirklich einreichen möchte. Im Moment zögert er halt immer noch, weil und muss da echt nochmal ganz genau drüber nachdenken, weil er auch weiß, dass das halt natürlich wahrscheinlich zu einem sehr langwierigen Verfahren werden kann und einfach er ja dann auch gegen einfach Leute antritt, die deutlich mehr Kohle haben auch als er, ja. Deswegen, aber ich hatte das gelesen und ich dachte so, okay, wow. Und wie gesagt, ich habe es nicht geschafft reinzuhören, aber ich werde irgendwann mal im Laufe der nächsten paar Tage in 6 Uhr früh in den Straßen reinhören und es vergleichen mit Lift Me Up und dann kann ich euch in der nächsten Show erzählen, ob ich es auch finde, dass es ähnlich klingt. Ja, also lustig. Da dachte ich auch so, geil, ey. Also so viel zu Marken und so. Und ich meine, wir erinnern uns ja auch an Ed Sheeran, der ist ja auch verklagt worden, dass er Songs geklaut hat. Und der hat aber gewonnen. Also deswegen ja. Und es gibt übrigens, ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, das finde ich so geil, es gibt ein Video, das ist viral gegangen vor, ich weiß nicht, 1000 Jahren. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wenn ich es finde. Und zwar, ach, wie heißt das denn? Das heißt, auf jeden Fall sind es so drei Jungs, die haben das so als Satire quasi aufgenommen. Da spielt einer drei Akkorde und mit diesen drei Akkorden, er sagt, eigentlich sind alle großen Hits der letzten 20 Jahre immer die gleichen drei Akkorde. Und
ja, und das geht total gut, richtig. Also ja, es gibt ganz viele so YouTube-Videos, wo Leute tausende von Liedern hintereinander auf dieselben drei Akkorde singen und so und dann immer so schön
genau, ineinander übergehen. Genau, und so ist es dann auch. Ja, genau, und zwar Excess of Awesome hieß die Band, das war so eine, und zwar, genau, und das heißt The Four Chord Song. Und dann spielen die einfach 5 Minuten lang einen Song nach dem anderen, der genau mit diesen 4 Dingern halt, weil die anderen zwei natürlich, die spielen dann die Skeptischen und sagen, ja klar, und der am Keyboard fängt an, in die Noten, in die Tasten zu hauen und so. Es ist wirklich witzig, den verlinke ich euch mal. Also der ist aber auch schon so alt, dieses Video, das habt ihr bestimmt schon.
Da sind bestimmt schon wieder 30 dazugekommen.
Also vor 16 Jahren kam das raus auf YouTube, also könnt ihr euch vorstellen. Ja, übrigens 91,2 Millionen Zuschauer gehabt, dieses Video bisher. Also guckt ruhig mal rein. Es ist auf jeden Fall sehr amüsant. Ja, das war so ein bisschen heute, also da steht heute so die Sendung ein bisschen im Zeichen von geklauten Dingen und Klagen und Trademark und Namen und Titel und was nicht alles. Ich fand es ja wirklich geil, wenn Anders den wirklich verklagt und noch geiler fände ich es, wenn er gewinnt. Aber ich muss erst nochmal in den Song reinhören, bevor ich das entscheiden kann. Und zwar einer meiner allerliebsten Beispiele für inspiriert von ist die Titelmelodie von Das Buch von Boba Fett, also eine Star Wars Serie. Und da hat nämlich der Komponist Ludwig Göransson eine ganz tolle Titelmelodie geschrieben, die ich liebe. Ich habe das gehört und ich dachte, verdammt nochmal, das klingt wie Ronja Räubertochter. Also die schwedische Filmverfilmung aus den 80ern. Und ich dachte, wow. Und dann habe ich gesehen, okay, gut, Ludwig Göransson, offensichtlich ein Schwede. Und das Ding ist, also bestimmte Schweden, also Schweden einer bestimmten Generation, ich und Ludwig gehören dazu, sind halt mit Ronja Räubertochter quasi in der Muttermilch aufgewachsen, ja. Und ich dachte so, das gibt's doch gar nicht, ey, das ist wie? Und ich meine, da hat er aber ordentlich geklaut. Das war noch so mein Gedanke. Und dann habe ich es auch wieder ad acta gelegt. Und irgendwer hat dann tatsächlich, ich weiß nicht wie viel, ich glaube so 30 Sekunden oder 40 Sekunden dieser beiden Titelmelodien quasi gegeneinander geschnitten. Und da sieht man halt ganz deutlich, dass Ludwig da halt geklaut hat, beziehungsweise sich inspirieren hat lassen. Und ich finde beide immer noch cool. Also das verlinke ich euch auch mal. Das ist eine meiner liebsten Beispiele aus den letzten paar Jahren.
Aber wir hatten drüber gesprochen, dass Ludwig Göransson auch der Komponist ist von dem Rihanna-Song, ne?
Nee, Ludwig Göransson ist da gar nicht mit, was?
Ja, der Lift ist in dem Team drin.
Mhm. Ach, ja. Der ist im Team mit drin, siehst du, das habe ich gar nicht gesehen. Okay,
Rihanna,
das
Tems,
ist jetzt,
Ryan
das wirft,
Kugler und Ludwig Göransson.
Wird wie J ausgesprochen, das G.
Göransson, ja.
Ja, aber,
aus
oh
Göteborg.
Gott, das wirkt jetzt, da steht er in keinem guten Licht, der liebe Göransson. Offensichtlich lässt er sich viel inspirieren von. Aber ganz ehrlich, wenn Göransson da auch mit im Team ist, also es wird immer wahrscheinlicher, dass da irgendeiner von irgendwelchen deutschen Schlager geklaut hat. Okay, gut.
Hot Pink ermittelt, würde ich mal
aber
sagen.
Aber ehrlich, wir bleiben dran. So, das haben wir einmal vorgezogen. Dann Taryn Manning, Schauspielerin und offensichtlich auch Musikerin, das wusste ich tatsächlich nicht.
Ich auch nicht.
Ist handgreiflich geworden, beziehungsweise, gut, wenn man auf ihre Rolle aus Orange is the New Black guckt, ist das vielleicht nicht so überraschend, aber tatsächlich ist ein Video erschienen bei TMZ, ich meine, die sind ja, ich sag mal, unterste Spalte der Celebrity Gossip News, aber da hat sie wohl Streit mit einer anderen Frau, der sie vorwirft, sie hätte ihr Studio zerstört und die wiederum sagt, du bist halt hier unnötig handgreiflich geworden und hast mich irgendwie geschlagen und ich rufe die Polizei und ich habe dich dabei gefilmt und man sieht also deutlich, dass, ja, also ich sag mal so, Manning kommt da nicht so gut bei weg, finde ich. Also
nee.
Sie sieht sehr, also sie, und dann habe ich ein bisschen so in ihre Vita, also in der letzten paar Jahre reingelesen, habe halt gelesen, dass sie, ich sage mal, wahrscheinlich wirklich enger Management gut gebrauchen könnte, weil die scheint doch eine sehr kurze Zündschnur zu haben. Es sind also schon ein paar andere Vorfälle gewesen, wo sie auch angeklagt geworden ist wegen eben Gewalt gegenüber bestimmten Leuten. Und das scheint jetzt wieder so ein Ding zu sein. TMZ hat irgendwie geschrieben, es wäre eine Auseinandersetzung mit ihrer Freundin, aber sie hat jetzt, also Manning hat jetzt klargestellt, dass es nicht ihre Freundin war und dass Gewalt auch nie die Lösung ist, dass sie weiß, dass es falsch ist und dass aber das völlig aus dem Kontext heraus gezeigt wurde, dieses Video. Und ich meine, wir erinnern uns an letzte Woche, wo wir über den Schauspieler gesprochen haben, der ja in Jack Preacher spielt, wo das Video ja auch Kontext erfordert hat. Hier weiß ich nicht, ob der Kontext so viel mehr bringt, aber, aber das war so ein kurzes, okay, sie ist also auffällig geworden. Gut. Dann haben wir ein kleines Update zu Ursula Andress. Was hatten wir über sie berichtet und was ist das Update?
Wir hatten über sie berichtet, dass ihr Vermögensverwalter dafür gesorgt hat, dass ihr ganzes Geld verschwunden ist.
Über Jahre, hatte sich genau.
Ja, genau, die hatte sich ja da nicht so drum gekümmert selber, sondern hat jemanden dafür engagiert, dass er ihr Vermögen verwaltet. Und es ist halt immer mehr verschwunden, bis sie dann irgendwann keins mehr hatte. Ihr letzter Vermögensverwalter ist dann irgendwie auch gestorben, glaube ich. Und dann wusste sie gar nicht mehr, wo das ist und stand dann irgendwie vor dem Ruin. Und jedenfalls haben Ermittlungsbehörden jetzt ihr Geld wiedergefunden.
Und das finde ich so krass. Also uns war wirklich alles. Und ich habe jetzt gedacht, also sie hat ja gesagt, es ging um viel Geld. Ich meine, Ursula Andress, großes Bond-Girl, sehr bekannt, auch Schauspielerin und so weiter. Nicht nur Bond-Girl, aber als Bond-Girl, glaube ich, am bekanntesten. Und ich habe halt gedacht, es geht vielleicht um, ich weiß nicht, vielleicht so 5, 6, 7, 8 Millionen. Jetzt heißt es hier 19,7 Millionen. Und ich so, what? Also das ist ja wirklich richtig viel Geld. Jetzt verstehe ich auch, warum sie versucht hat, das zu finden und dann auch wiederzukriegen. Und ja.
Du, ich hätte auch bei einer Million schon einiges dran gesetzt. So ist es nicht.
Gut, ja. Und offensichtlich ist es aber so, dass da wohl irgendwie so ein richtig großes Geldwäschenetz irgendwie dahinter steht, wo sie auch Sachen in Immobilien investiert haben und in Kunstwerke. Also dass es halt nicht nur allein Geld
so
halt ist, das irgendwo ruht.
Ja.
Mhm. Teilweise auch in ausländischen Firmen, also in generellen ausländischen Firmenkonstrukten und so weiter. Also da dachte ich auch. Und man hat jetzt wohl in der Toskana 11 Gebäude und 14 Grundstücke im San Cassiano Val di Pesa bei Florenz. Ich glaube, die sind teuer. Also Florenz entdeckt. Und darunter nicht nur Gebäude, sondern unter den Grundstücken zum Beispiel auch Weinberge und Olivenhaine. Also vielleicht überlegt sie sich ja auch, ob sie den einen Weinberg oder den anderen Olivenhain behält, weil ich finde ich schon irgendwie geil. Und was ich aber cool finde, ist, dass eben ein Richter angeordnet hat, dass eben dieses gesamte Paket, das entdeckt worden ist, das von ihrem Geld da eben gekauft wurde, beziehungsweise wo ihr Geld da drin steckt, beschlagnahmt wird. Und es scheint gut für sie auszusehen. Ja, das finde ich auch irgendwie krass. Also und überhaupt finde ich krass, dass es gefunden wurde. Das hätte ich nämlich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das Geld ist jetzt einfach weg. Ja, und da freue ich mich für sie. Wobei man ja dazu auch sagen muss, ja.
Gut für her.
Genau, wobei man dazu natürlich aber auch sagen muss, Ursula Andres ist halt auch 90. Also ich will jetzt nicht sagen, sie hat nicht mehr so lang was von dem Geld, aber ich hoffe, sie kann sich trotzdem noch damit einen schönen Lebensabend machen.
Ich würde sagen, sie kann jetzt eine schöne Stiftung gründen oder sowas.
Ah, okay. Dann, oh mein Gott, es gibt eine neue Staffel Drag Race Germany. Ich habe gar nicht gesehen, dass du das hier reingeschmissen hattest.
Ja, ich habe das heute gesehen.
Aber nein,
auf dem
heute
Account
ist der 1. April. Heute ist der
1.
April.
Hatte gehofft, dich verarschen zu können. Bei mir hat es ungefähr 20 Sekunden gedauert.
Ja.
Also ich glaube, meine Reaktion auf den Insta-Post war, oh nein, oh das ist ja toll, oh super, oh scheiße, oh nein, heute ist der 1. April.
Ja, und aber weißt du, das hatte ich heute schon zweimal. Und zwar einmal habe ich gelesen, Jonathan Bailey ist in der 2. Staffel von Heated Rivalry dabei. Wo ich dachte, oh mein Gott. Das hätte aber
gut
passen können. Also das hätte schon sehr, es ist auch gar nicht so.
Nein,
absurd.
Hätte nicht gut passen können, weil es ja ungewöhnlich ist, dass da Leute mitspielen, die tatsächlich schwul sind.
Ja, und die so bekannt sind und so weiter. Aber das wäre irgendwie, es hätte aber sein können, ich hätte halt Jonathan Bailey auch zugetraut, dass er irgendwie Fan von Heated Rivalry ist und dass er dann
so
irgendwie eine kleine Rolle spielt
oder so.
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, ich so, oh mein Gott. Und ich bin voll drauf reingefallen und hat es dann der Bekannten irgendwie geschrieben und dann irgendwie 5 Minuten später, ach, heute ist der 1. April, scheiße. Weißt du, so, ich so, tut mir leid. Und sie so, ach, dann sind wir beide reingefallen. Ich so, okay. Das war das eine. Und das andere, wobei, das habe ich dann noch schnell durchschaut, aber da hatte ich auch so eine kurze ekstatische Phase. Ich hatte gelesen, dass die Serie Rat der Zeit, was ja auf Amazon gelaufen ist und dann ja gecancelt worden ist, obwohl es ja noch gefühlt 17 mehr Bücher gibt, die man verfilmen könnte. Und was eine sehr hochkarätige Produktion war, also ich verstehe ehrlich gesagt, naja, egal, Diskussion ist eine andere Diskussion, dass das übernommen und gerettet wurde von Apple. Und also Apple TV, dass sie das quasi, und ich habe, also ich meine, das ist, aber ganz ehrlich, das ist auch gar nicht so wahnsinnig unrealistisch, weil es würde super gut in das Portfolio von Apple reinpassen, weil die haben einige so hochkarätig, hochproduzierte Fantasy-Serien.
Fantasy? Also Sci-Fi?
Na, also Sci-Fi und Fantasy, genau. Das würde halt irgendwie schon auch zu Apple passen vom Portfolio her. Deswegen war es nicht so ganz, da habe ich auch kurz gezögert und habe mich total gefreut und dann irgendwie, ach nee, scheiße. Also ich habe heute
also
öfter
ist dir
mal
das halt schon zweimal passiert,
April,
Entschuldigung, dass ich das nochmal mache.
Das ist okay. Ich habe öfter mal vergessen, dass heute 1. April ist. Ja, also verdammt.
Ich hatte, das war bei mir das erste Mal und ich und es war wirklich.
Also du hast ja gesehen, ich bin auch drauf reingefallen. Verdammt, ja. Gut, dann möchte ich doch nochmal auf den Eurovision Song von Deutschland zu sprechen kommen, nämlich Sarah Engels mit Fire, also Feuer. Und du hattest ja gesagt, du hast quasi nur, also du hast das Video, glaube ich, einmal kurz angeguckt, gell, weil ich dich ja quasi gezwungen habe hier für Hot Pink.
Ja, ich habe das Lied, glaube ich, einmal gehört und das Video einmal gesehen oder so.
Ich muss dazu sagen, also sie wird damit nicht gewinnen, aber sie hat, finde ich, gar nicht so schlechte Chancen. Also ein bisschen tagesformabhängig dann auch und wie das Publikum so drauf ist und so. Was ich hier einmal sagen möchte.
Ist das nicht
möchte,
einfach die englische Version von Fuego?
Nein, tatsächlich nicht. Also wenn du Fuego im Vergleich dazu hörst, ist es ein ganz anderer Song. Natürlich ist das Thema Feuer super ähnlich und auch die Choreografie, wo ich dachte, also, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wie viele andere halbnackte Sängerinnen mit ganz viel Feuer auf der Bühne tanzen halt im ESC rum.
Ja,
also nicht nur Spanien wollte, nicht nur die Sängerin, die Fuego gesungen hat, ja.
Glaub,
aber natürlich
Malta.
Liegt das nahe. Ja, es war Malta, genau, deswegen habe ich mich gerade korrigiert. Ja, aber es ist, aber übrigens dieses Jahr, Malta hat ja so ein, Malta hat ja so ein, also die holen sich ja, also die holen
Malta
sich
will
oft,
gewinnen.
Na, also Malta holt sich, hat immer eine, meistens, also Standardprogramm von Malta ist eine gute Sängerin, Und dann irgendeinen alten...
Nackte Tänzer.
Nein, ja, das sowieso auch alles und so. Aber dann irgendeinen alten Superstar, der also super groß war in den 90ern oder so, oder super groß war in den 80ern. Ich glaube, vor 2 Jahren war das... Jetzt habe ich den Namen des Rappers vergessen. War es ein sehr bekannter Rapper, der mit auf die Bühne kam? Und dieses Jahr, angeblich, habe ich jetzt mehrfach gelesen, soll Boy George mit gefeatured sein.
Stimmt, das habe ich auch schon gehört.
Und der hat tatsächlich das bestätigt. Also er meinte, ja, ist dabei. Und ich so, what? Also das ist schon irgendwie geil. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn jemand für den ESC geschaffen ist, dann ja wohl Boy George, oder? Also bitte.
Schon, ja.
Ja, also mal gucken. Was ich aber sagen wollte, und deswegen habe ich das Thema hier nochmal mit reingenommen, ich will jetzt hier keine Diskussion über gefällt mir der Song oder nicht oder finde ich es gut oder nicht. Ich vom Zaun brechen, weil das ist halt immer Geschmackssache. Aber was ich hier nur einmal sagen möchte, und das sage ich jedes Jahr und das möchte ich auch dieses Jahr nochmal sagen. Mich ärgert einfach grundsätzlich, dass sobald wir einen Song haben, sämtliche Medien, Zeitungen, Berichterstattungen, Super-Influencer, Podcaster, wer auch immer, sofort laut schreit, es ist scheiße, wir machen den letzten Platz, wir werden unter aller Sau landen. Also es wird einfach immer super negativ drauf eingetroschen auf die Künstler, egal wer es ist und egal was für ein Song. Und wenn ich das halt vergleiche mit so Ländern wie zum Beispiel Schweden oder also alle skandinavischen Länder oder auch die osteuropäischen Länder oder so, die stehen hinter ihrem gewählten Song und hinter ihrem gewählten Artist, egal ob der große Chancen hat zu gewinnen oder nicht, egal ob denen der Song gefällt oder nicht, die becken halt einfach ihren Landesvertreter. Und Deutschland dricht immer auf die Leute ein. Mhm. Auch wenn sie dann, und dann also zum Beispiel ja auch Schulte, der ja als letzter irgendwie einen guten Platz mit dem 5. Platz belegt hat, auch auf den wurde vorher eingedroschen, ja. Und jetzt im Nachhinein sagt man, ach, der war so gut. Ja, aber davor. Und ich finde, das versaut halt aber auch irgendwie den Künstlern so diese Vorbereitungsphase.
Das
auch
ist
und
sicherlich
so.
Eine Erklärung auch dafür, warum das nicht so viele so gerne machen wollen oder so. Ja, oder
ja, also ich finde es halt einfach, das ist immer negativ. Und ich denke halt immer, Mensch, wir müssen auch nicht jedes Mal gewinnen, auch wenn Gewinnen natürlich schön wäre, aber gib diesen Künstlern auch einfach eine Chance, lass die da hinfahren, lass die einfach alles in sich aufsaugen, so viel mitnehmen, wie sie können, an positiven Erfahrungen, Interviews, Konzerten, was auch immer. Und dann haben sie einen tollen Auftritt und werden von vielen Leuten gesehen und haben hoffentlich dann infolgedessen auch ein bisschen Erfolg in anderen Ländern. Und dann hatten sie einfach eine gute Erfahrung und wir haben einfach auch ein gutes Standing und Gutes. Ja? Stattdessen wird halt immer drauf eingedroschen. Und auch das hat tatsächlich jetzt Sarah Engels nochmal gesagt in einer Pressemitteilung, beziehungsweise als sie mit der Presse gesprochen hat, da hat sie nämlich gesagt, ich zitiere, beziehungsweise da hat sie gesagt, ich würde mir für unser Land manchmal wünschen, dass wir auch mal sagen, hey, da geht jetzt eine Künstlerin für uns hin und wir supporten sie einfach mal, anstatt immer nur das Haar in der Suppe oder das Negative zu suchen. In anderen Ländern werden die Kandidaten oft bedingungslos gefeiert, egal was kommt. Und da sage ich nur, ja, ist auch so, ja. Vor allen Dingen, also ich meine, wie gesagt, Skandinavien ist da ein Beispiel für. Aber, ja. Also, und deswegen war mir das jetzt ein Anliegen,
das
hier nochmal zu sagen.
Wie war das denn mit Schweden und Bastu letztes Jahr?
Wir Schweden haben die geliebt. Das Geile ist bei Schweden denkt immer, sie gewinnen. Selbst bei Bastu-Songs, wo ich gesagt habe, die so, wir gewinnen, das wird der geilste Song ever. Und ich habe da nur so gesessen und dachte,
das ist wirklich
es
das
ist
Gegenteil
super lustig.
Der deutschen Haltung.
Ja, also,
es ist
ich sage nur
Hybris. Schwedische Selbstüberschätzung.
Ja, ich sage nur Hybris. Schweden denkt immer, sie haben den geilsten Song der Welt. Das ist so geil. Ich
aber
muss halt immer
auch,
lachen.
Das ist die Delulu, mit der man da rangehen muss, wenn
ja,
man das
ich glaube
gewinnen
auch.
Will. So,
ja, und Schweden
so.
Hat ja offiziell am meisten den ESC gewonnen. Also ich
ja
meine, irgendwas scheint, ich wollte gerade sagen, irgendwas scheint da zu klappen. Ja. Gut, also das, da wollte ich mal eine Lanze brechen für Sarah Engels. Ich bin jetzt kein großer Sarah Engels-Fan oder so, aber ich wünsche ihr einfach das Beste. So. Sehr, sehr gefreut hat mich die Neuigkeit, dass Celine Dion, ich sag mal, ein Mini-Comeback feiert. Und zwar hat sie eine Serie von 10 Konzerten, die in Paris stattfinden werden, back-to-back, über einen Monat verteilt. Und ich glaube, es waren 10, oder? Ja. Und sie hat ein Video auch gemacht, wo sie den Fans eben gesagt hat, Mensch, ich vermisse euch total und auch ich vermisse dieses, also Konzerte zu haben und mit den Fans im Austausch zu stehen und singen sowieso. Und hier muss man dazu sagen, dass Celine Dion ja einfach eine Erkrankung hat, die sie davon abgehalten hat, da haben wir schon drüber geredet, einfach zu singen, weil das auch ihre Stimmbänder mit in Mitleidenschaft zieht, diese Erkrankung, und dass sie sich da nicht in der Lage gesehen hat. Und sie war ja übrigens auch als Gaststar gedacht gewesen für den letzten Grand Prix, was natürlich ein riesen Mega-Hit gewesen wäre, weil sie also als Zwischenprogramm, weil sie, genau, als Zwischenprogramm, als Zwischenact, weil das nämlich das Jubiläums war, ihre, das Jubiläumsjahr ihres Gewinns des Eurovision Song Contest war. Also sie hat ja damals für die Schweiz gewonnen.
Mhm.
Und tatsächlich ist sie auch angeflogen gekommen, also sie war in Basel und hat dann aber in Basel festgestellt, es geht gesundheitlich einfach nicht. Und sie hat dann im Nachhinein jetzt tatsächlich auch nochmal ein Video eingestellt und hat gesagt, weil sich dann lauter Gerüchte darum treten und so weiter, und hat dann gesagt, ja, es stimmt, ich war in Basel tatsächlich, ich wollte es unbedingt versuchen, aber es ging nicht. Und dann gab es stattdessen halt ein Video. Aber wenn sie wirklich live aufgetreten wäre, das wäre das, also das wäre, glaube ich, das beste Zwischenprogramm gewesen seit Riverdance. Aber gut. Auf
du meinst
jeden Fall,
natürlich seit.
Ich weiß, aber das ist nicht vergleichbar. Riverdance und wie war das? Hey, hey, Love, Love. Dings,
Peace,
ja.
Peace, Love.
Peace, Peace, Love, Love. Ist ein geiles Zwischenprogramm, aber ich meine, es ist nicht vergleichbar mit dem, welche der Riverdance geworden ist. Ja, also, sorry, aber nichtsdestotrotz. Also, sie wird in Paris eben auftreten, aber die Arena, wo sie auftritt, die fasst, ich sag jetzt mal, nur 40.000 Leute. Das ist, glaube ich, für Céline Dion definitiv zu wenig. Die Leute werden sich um die Karten kloppen. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, was da eine Karte kostet.
Sozusagen im intimen Kreis.
Ja, ich freue mich einfach, dass sie tatsächlich sich selber, das hat sie auch im Video gesagt, dass sie selber so, sagt sie, so fit ist, dass sie das machen kann und auch wirklich back-to-back halt einfach über einen Monat, was auch echt, also wenn du überlegst, 10 Konzerte, das sind dann 2 die Woche, oder? 2, 4, 6, 8, 3. 2 bis 3 Konzerte die Woche. Das ist schon viel. Also da, wenn du einen Tag dazwischen hast, nur um dich zu erholen oder so.
Mhm.
Und ja, also da freue ich mich sehr für sie. Und was ich auch noch sehr cool fand, war das Plakat zum Konzert. Das fand ich sehr edel. Da hatte ich eins gesehen. Also da gab es wohl mehrere, aber ich hatte eins gesehen. Das ist dann im September bis Oktober findet es statt, wo ihr Name in schwarz im Hintergrund ist auf einer weißen Fläche. Dann steht da Céline Dion, Paris 2026. Und sie lehnt sich gegen diese Wand, also quasi gegen das N mit ihrer Hand und trägt ein Smoking. Richtig so mit Kummerbund und schwarzen Lederhandschuhen und einer nicht Schleife, wie heißt es, Fliege.
Mhm.
Und sieht einfach wahnsinnig toll aus. Also so richtig cool und also ja, ich finde das Plakat toll. Und ich würde gerne hin. Und ich freue mich einfach so. Ja, ich nehme an, du freust dich auch.
Ja,
gut.
Ich finde es schön, dass sie wieder auftreten kann.
Also zumindest so. Das sind dann immer, also eine Welttour wird sie nicht machen können, aber dass sie so fit ist, das ja. Gut. Ja, es gibt auch ein Update zu Britney Spears, die ja wegen Einfluss unter, wie sagt man, die
DUI.
Driving under the influence, genau, also Einfluss von Drogen und dabei dann gefahren, und zwar muntere Schlangenlinien auf dem, ich glaube sogar auf dem Highway, oder? Also auf der Autobahn irgendwie.
Hm.
War nicht ganz so ungefährlich.
Ja, direkt dazu gab es kein Update, aber es gibt auf jeden Fall Fotos vom letzten Wochenende, wo sie mit den beiden Söhnen, die sie mit Kevin Federline hat, ihrem ersten Mann, beim Segeln waren. Die sind jetzt, glaube ich, 19 und 20.
Aber ich glaube,
so.
Mit beiden Söhnen oder nur mit einem Sohn?
Ich glaube, mit beiden Söhnen.
Ah, okay, gut.
Also ihr Instagram-Account ist geschlossen, deswegen kann man gar nicht reingucken. Aber Leute, die reingucken konnten und ihr folgen, haben das irgendwie erzählt. Und
okay.
Das soll wohl alles nach ganz gesundem Familien, oh Gott, nach gutem Familienleben aussehen oder
okay.
So. Und gerade
ja
so ein bisschen
Britney
so ein,
Spears gerade auch, ja.
Genau, so ein bisschen so ein Gegenpol bilden zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben von
cool.
den Aktionen mit dem DUI.
Gut. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, bei Kevin Federline, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich nie so sicher, weil eigentlich hat er wirklich und auch macht auch immer noch, ich meine, er hat ja auch eine Autobiografie und so veröffentlicht, also lebt er schon auf ihre Kosten und beziehungsweise schlägt da sein Geld raus, aber trotzdem ist er immer da, wenn sie Hilfe braucht. Also das ist auch sowas, ich weiß nicht, deswegen bin ich da so ganz hin und her gerissen, weil ich meine, er hat die Jungs aufgezogen, er hat ihr auch bei verschiedenen anderen Dingen geholfen und jetzt auch wieder. Sie hatte ja dann auch Auseinandersetzungen mit den Söhnen, weil quasi Mama war ihnen peinlich und die wollten mit ihr nichts zu tun haben. Da war er wohl auch The Voice of Reason im Hintergrund und hat da eben versucht zu verhandeln auch zwischen denen und so. Also deswegen bin ich mal so hin und her gerissen. Der ist eigentlich ein Arsch, aber dann zeigt er auch immer wieder Qualitäten, wo ich immer denke, okay, ist eigentlich schon ein guter Vater.
Wobei er selber bei diesem Segelturn nicht dabei war, aber hat irgendwie dafür gesorgt, dass die Söhne da sind.
Ja. Ja, ja. Naja, aber gut, das ist doch gut. Ich hoffe, das hilft ihr, drogenfrei zu bleiben. Beziehungsweise ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass sie eigentlich in so ein Reha-Programm sollte für, ich weiß nicht, 6 Wochen irgendwo. Aber okay. Dann haben wir Florence Pugh, die bekannte Hollywood-Schauspielerin, die viele Jahre ja, ich will nicht sagen gejammert, aber doch sich darüber beschwert hat, dass sie Single ist und dass sie eigentlich kein Single sein will und so weiter und so fort. Und letztes Jahr wurde sie dann gesichtet mit dem britischen Schauspieler.
Finn Cole heißt der Gute.
Also mit, du sagst es, Finn Cole. Und da waren dann schon Gerüchte und dann hat sie auch irgendwie in einem Interview wohl gesagt, sie wäre jetzt in der Beziehung und wäre total glücklich, aber hat irgendwie nicht genannt, wer es ist. Und jetzt ist es offiziell bestätigt, die beiden haben sich zusammen gezeigt und zwar sie und Finn Cole sind also ein Paar. Und sie eben vor allen Dingen in Hollywood und durch Marvel und sowas bekannt und er vor allen Dingen durch Peaky Blinders. Ja, Das wäre also das, sie ist offiziell vom Markt. Dann haben wir Brooke Snyder und Taron Egerton, die daten. Und das ist auch nicht nur, ich habe jetzt hier geschrieben, daten sie? Fragezeichen. Aber ich kann bestätigen, ja, sie daten. Weil offensichtlich knutschend erwischt worden. Und ich dachte so, what? Brooke Snyder ausgerechnet? Taron Egerton ist ja bekannt durch diverse Filme, unter anderem diese ganzen The Kingsman, genau. Und The Golden Circle war der zweite Teil, deswegen apropos Ring. Er hat aber natürlich noch andere Dinge gemacht. Also er war jetzt auch, ich glaube, der letzte Rocket Film, Man. Den er hatte. Ja, genau, in Rocketman. Aber ich glaube, der letzte Film, den er hatte, war Carry On. Das habe ich auf Netflix gesehen. Da hat er so einen Flughafen-Security-Man gespielt, der quasi eine Bombe entdeckt und dann aber erpresst wird, dass er nicht die Bombe aus dem Verkehr zieht und so weiter. Also der war auch ganz okay. War jetzt nichts Besonderes, aber war okay. Naja, und auf jeden Fall der, den würde ich also schon in Hollywood verbuchen. Und dann fängt der ausreichend was mit Brooke Snyder an. Also das fasse ich ja nicht. Brooke Snyder kannte ich ehrlich gesagt immer nur so mehr als Influencer, Celebrity-Mensch, der halt einfach durch die Schönheit und dicken Busen glänzte und nicht mehr. Und ja, Brooke Snyder hat halt hier und da eine kleine Rolle gehabt und ist jetzt aber auch gecastet worden für das Baywatch Rewatch, macht nichts. Nicht Rewatch, wie sagt man, Remake. Es wird also ein Remake von Baywatch geben tatsächlich. Und da soll sie angeblich die Rolle übernehmen, die Pamela Anderson gehabt hat. Naja, und die beiden haben was miteinander. Und ich kannte sie tatsächlich auch in erster Linie aus Let's Dance. Beziehungsweise in Amerika heißt es ja
Dancing with the Stars.
Dancing with the Stars. Oh, ja, Dancing with the Stars. Und da hat sie nämlich was angefangen mit einem Tänzer. Und dann hat sie ihn aber total ausgeschmiert und öffentlich fertig gemacht. Und da habe ich nur gedacht, okay, ich hasse sie ein bisschen. Und da ausreichend die jetzt was mit Taron Egerton hat, das fasse ich nicht. Und ich weiß ja nicht, wie, also Personality-wise, ich fand, wie sie sich gegeben hat, fand ich sie doof. Aber, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er in erster Linie der Buddy überzeugt. Aber you never know. So, auf jeden Fall sind die beiden wohl echt ein Paar, tatsächlich. Und und angeblich sehen sie sich auch schon länger. Wobei, sie hat mal gesagt, als sie auf Dating und so weiter angesprochen wurde, weil sie doch, ich sag mal, gerne mal öfter datet und so, hat sie gesagt, dating is such a loose term these days. My only thing is, guys do it all the time, so why can't I do it? Also sie meinte, daten ist so ein Larifari-Begriff heutzutage. Das einzige Ding, das für mich zählt, ist, Männer machen es die ganze Zeit über, warum kann ich es also nicht auch tun? Also nach dem Motto, ja, hallo, Boyfriend und genau. Kein Slutshaming, aber es war eine Überraschung für mich. So, Punkt. Ja. Dann haben wir Hochzeiten. Und zwar, Charles Bono hat geheiratet. Und hier dachte ich auch kurz, soll ich es reinnehmen, weil ich mein Kind von und so. Aber in dem Fall habe ich es einfach genommen, weil ich meine, es ist der Sohn von Cher. Und
klar.
Cher, ja, Jazz. Also hallo. Und was ich hier auch sehr süß fand, war, das war seine Jugendliebe. Also die beiden haben sich irgendwie, als sie jünger waren, kennengelernt, als er auf der Schauspielschule war.
Er hat sogar gesagt, das ist die erste Frau, die er je geküsst hat.
Das muss man aber erklärenderweise zu sagen, weil er ist ein Transmann und war vorher, also ich weiß nicht, ob er in Beziehungen vorher war, aber ich glaube, er hat vorher Männer geküsst, oder?
Ich weiß nicht genau, vor der Transition, vielleicht auch nicht. Das war auf jeden Fall die erste Frau, die er geküsst hat.
Das finde ich aber süß und er meinte, wer kann schon behaupten, dass er die erste Frau, die er geküsst hat, heiratet.
Genau.
Und ich so, oh mein Gott, wie niedlich. Und ich wollte von dir wissen, weil es gibt nämlich auch natürlich Hochzeitsfotos, ich wollte von dir wissen, ich habe das People Magazine, den Artikel habe ich verlinkt, den werde ich euch auch verlinken in den Shownotes, wie du die Outfits findest. Also ich meine, er war super klassisch halt im Schwarzen. Ich weiß, es ist ein Tuxedo, ja, mit Fliege, wobei ich die Fliege sehr schmal finde, aber egal. Aber natürlich möchten wir über ihr Hochzeitskleid reden. Sarah Blue Mathis heißt sie.
Sie
übrigens auch eine bildhübsche Frau. Ab und wieder so dung, also ich will nicht sagen, sie sieht aus wie Katy Perry, aber auch wieder der gleiche Typ.
Ja, stimmt, das ist der Typ Katy Perry auf jeden Fall. Ganz wie die Schwiegermutter.
Man sagt ja, unbewusst, unbewusst. Ich finde, wo man es am allerdeutlichsten sieht, ist, wenn du dir Karl Philipp von Schweden, Prinz Karl Philipp von Schweden ansiehst, der hat ja Sophia geheiratet und die ist wirklich auch eine sehr hübsche Frau, aber die sieht halt einfach eins zu eins genau so aus, wie Silvia in ihrer Jugend ausgesehen hat. Das ist echt, also es hat schon fast inzestuöse Züge, ey. Aber egal. Ja, also wir sind aber jetzt bei Shara Blue Mathis.
Ich finde das Kleid ein bisschen konservativ. Es, sie hat so Spitzenärmel, da ist es Spitze auf Haut und dann, dass der Bustier quasi ist, Spitze auf Stoff, also weiß auf weiß.
Und auch lange Ärmel.
Lange Ärmel, langes Kleid, kleiner Schleier hinten im Haar. Ich finde, es ist irgendwie nichts Besonderes und den Ausschnitt finde ich auch nicht besonders schön. Da sieht es wirklich aus wie diese Tortenunterlegspitzen.
Ach so, ich dachte, sie sehen aus wie dieses Pärchen, das man auf die Torte setzt, weil ich finde, das sieht auch irgendwie so ein bisschen, gell? Ich finde, es ist sehr konservativ, beide tatsächlich. Lange Ärmel, nur, wie sagt man, modester Ausschnitt und so. Aber was ich cool finde, sind ihre Blumen, weil sind das Veilchen?
Die Blumen sind super
oder
schön.
Oder sind das Orchideen? Ich
das sind Orchideen.
Aber die Farbwahl finde ich irgendwie, es ist irgendwie lila und purpur und rot und so. Also das finde ich einen interessanten Strauß. Auf jeden Fall, die beiden sehen schon niedlich aus zusammen. Und da dachte ich mir, ach guck, ja cool. Und das finde ich auch irgendwie schön, dass man dann so eine Jugendliebe heiratet und so. Also irgendwie, ja. Und Mama ist auch cool damit. Also das ist, und wir haben noch eine zweite Hochzeit, die so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, weil während Chesbone eben...
Das fand ich auch so süß, weil das ist quasi das zweite Thema heute.
Genau, weil während Chesbone halt seine Jugendliebe heiratet, hat das Jane, ich glaube Kaczmarek, so wird sie glaube ich ausgesprochen. Danke. Auch gemacht und da ist mein Herz wirklich geschmolzen. Also Jane Kaczmarek kennt man als Schauspielerin, als Mama aus Malcolm in the Middle, wenn man nicht weiß, wer das ist. Und die ist mittlerweile, ich glaube, 70 und hat jetzt mit 70 eben ihren 71-jährigen Ex-Boyfriend aus der Highschool geheiratet. What? Was hat's damit auf sich?
Die haben sich beide bei irgendwie einer 50 Jahre Reunion wiedergefunden.
Ja, geil, 50-jähriges Abi-Treffen oder so.
Genau.
Wie cool.
Da ist sie quasi nach Hause gefahren, nach Wisconsin. Und dann hat ihre gute Freundin Conny sie gefragt, ob sie Lust hat, den Schwarm von damals wiederzusehen. Da hat sie schon so für ihn geschwärmt oder vielleicht waren die auch schon mal zusammen, ist nicht so ganz klar.
Die waren zusammen,
Die
waren zusammen, soweit ich weiß. Und sie meinte, sie hat also wirklich total für ihn geschwärmt und so, aber dann haben sie sich aus den Augen verloren, nachdem dann eben, ja, Unitage und wie es halt so ist.
Genau,
ja.
sie ist Schauspielerin geworden, er hat irgendwie, ich glaube, Zahnmedizin
er ist Anwalt,
oder so.
Oder?
Anwalt, okay, ja, Anwalt ja. geworden.
Aber er war wohl schon in seiner Jugend ein ganz toller Tennisspieler und ist es heute noch. Das finde ich auch so geil, dass das wichtig ist zu erwähnen in diesem Artikel. Und ich dachte noch so, Tennis, das ist ja total unamerikanisch. Normalerweise bist du doch Football-Star oder Tracking-Star oder was auch immer.
Ja,
oder...
Tennis schon distinguiert. Ja.
Ja. Naja, aber ich habe dich unterbrochen, sie haben sich also da getroffen.
Ja, sie haben
genau.
sich wieder getroffen, genau. Dann sind sie irgendwie, dann haben sie auf der Reunion gequatscht. Dann ist er noch mit zu ihr nach Hause gekommen. Sie meinte, das Wohnzimmer bei ihrer Mutter sieht auch noch genauso aus wie 1968. Dann saßen
so
sie
geil.
Da auf der Couch, haben da noch 4 Stunden gequatscht und haben dann irgendwann angefangen zu knutschen. Ja,
und dann meinte sie, sie fühlte sich wirklich wieder wie in der Highschool. Also das
genau.
Wohnzimmer war das gleiche, die beiden waren die gleichen und dann knutschend auf dem Sofa. Also das muss irgendwie voll weird gewesen sein, so metatechnisch. Aber ich finde es auch irgendwie witzig. Und was ich auch cool fand, dass sie dann meinte, Mensch, du bist ja echt ein interessanter Typ geworden. Und dann dachte ich so, okay, was heißt das bitteschön? War ich damals eben nicht interessant?
Naja, mit 17 hat man ja noch nicht so viele Nuancen vielleicht.
Na klar. Und was ich auch noch total süß finde, also offensichtlich, es war ja damals zumindest, aber wie ich weiß, man ist nie mehr so verliebt, wie man mit 17 verliebt ist. Und da hat sie von ihm wohl, also die sind zusammen auf die State Fair gegangen, es ist ja so ein Rummel, ja. Und da hat man so ein ID-Bracelet bekommen, also so ein Bändchen. Und dieses Bändchen hat er ihr wohl geschenkt, da war dann, glaube ich, sein Name drauf. Und das hat sie heute noch, das hat sie... 50 Jahre aufgehoben, als hätte sie gewusst, dass sie ihn irgendwann mal heiratet. Also ich meine, meine Güte, also ganz ehrlich, wenn das ein Film wäre, also dann wäre es ein Hallmark-Film, aber wenn es ein Film wäre, dann hätte ich auch gedacht, es glaubt doch kein Mensch, es ist alles so.
Ja, das ist eindeutig ein Hallmark-Film.
Ja, aber es ist auch alles so, man würde dann so denken, dass das alles irgendwie so, also das passiert im echten Leben und so, und das finde ich so süß. Naja, und dann haben die sich, genau, dann haben sie sich mehrfach getroffen und dann waren sie irgendwie auf so eine Lesung für einen, ich glaube, schottischen Autor, was auch so irgendwie schottisch themed war, also wo dann die Leute irgendwie mit Kilts rumgerannt sind und es irgendwie auch so Dudelsackspieler und so weiter gab. Und da haben dann wohl mehrere Leute einen Toast gemacht und unter anderem hat er sich dann auch zu einem Toast hinreißen lassen, wo er sie dann mehr oder minder spontan gefragt hat, ob sie ihn heiraten möchte. Und dann hieß es, sie haben es gleich da gemacht. Und dann dachte ich, hä, wie haben sie es gleich da gemacht? Auf jeden Fall hat es dann wohl eine Hochzeit gegeben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das finde ich auch eine total geile Hochzeit. Die Bilder, die man hier sieht, die sehen so entspannt und glücklich. Und also die Leute sehen einfach aus, als hätten sie einfach eine super tolle Zeit. Und das ist alles auch super entspannt und ohne groß Pipapo, aber trotzdem nett irgendwie. Weil sie meinte, es war wie eine große Sommerparty. Und genauso sehen die Bilder auch aus. Die Leute sind da irgendwie in Sommerkleidung. Kleidern, schön bunt und Kids sind dabei und ein Hund ist dabei und also er hat mittlerweile sie waren ja beide schon mal verheiratet dann, bevor sie sich jetzt getroffen haben und er hat aus seiner ersten Ehe eben auch zwei Enkelkinder, das heißt seine Kinder und die Enkelkinder sind dann eben vor dem Paar den Traugang runtergelaufen, wobei dieser Traugang sieht ehrlich gesagt aus wie ein Waldweg, aber okay und da läuft dann vorne ihre Tochter zusammen mit dem Enkel von ihm und dem Hund. Und dieser Hund, das ist eine Dings, oder? Eine Bulldogge, oder? Nee, nicht eine Bulldogge, wie heißt das? Ein Mops, oder? Oder ist
das
ein Terrier?
Das ist ein Mops.
Das ist ein Mops, oder? Also die sehen ja auch so lustig aus. Irgendwie, also ich finde das alles sehr toll. Und was ich auch cool finde, ist, die beiden haben sich auch für nicht traditionelle Hochzeitskleider sozusagen entschieden. Aber ich finde, sie sehen super aus. Also er trägt, es ist halt Thema, es ist Sommerhochzeit quasi oder Sommerparty.
Farbschema ist, glaube ich, orange und blau, ne? Wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ich weiß nicht, weil, also, oder ist es orange? Ich glaube, es ist ockergelb und blau, oder? Es ist doch ockergelb, oder nicht? Also so ein dunkles Gelb ist das, was sie da, so ein Sonnenblumengelb, so. Ja. Sonnenblumengelb und blau vielleicht, genau. Also genau, sie trägt nämlich so ein sonnenblumengelbes Kleid, ein langes Kleid mit kurzen Ärmeln, auch kein großer Ausschnitt oder so, aber an der Hüfte ein bisschen gerafft, dass es so ein bisschen Falten schlägt und ein paar so Rüchen macht an der Seite und eben lang ist, also auch so ein etwas schickeres Sommerkleid, dazu weiße Pumps und er trägt halt einen grauen, hellgrauen Sommeranzug, also diese Sommeranzüge sind, ich finde ich auch so cool, in hellgrau oder hellblau oder so, also da sieht immer sehr cool aus und ein weißes Hemd und eine Krawatte auch, ich finde durch die Krawatte auch wird das Ganze noch irgendwie mehr aufgelockert, anstatt dass er eine Fliege oder so trägt und dann hat er auch so eine sonnengelbe Blume als Ansteck am Revers und so und eben, ich glaube, Loafers, oder? Helle Loafers. Also ich finde die einfach ganz entzückend und mir gefällt es total gut. Ich finde, das ist so der Vibe, den ich auch gerne bei meiner Hochzeit hätte. So einfach entspannt und einfach feiern und ja, also es wäre mir persönlich...
Halt, wenn man das erst mit 70 macht.
Und wenn es das zweite Mal ist. Genau. Weil ich glaube, beide hatten ihre große White Wedding schon und brauchen das einfach nicht mehr. Aber ich muss dir sagen, also ich möchte es schon noch ein bisschen schicker haben, aber so dieser Vibe, den finde ich cool. Und auch die Blumendeko finde ich irgendwie lustig, weil ehrlich gesagt sieht die Blumendeko aus,
die ist super.
Als hätten die... Ja, aber es sieht irgendwie aus,
also
als hätten
so einen Blumenladen überfallen.
Genau, als hätten die einfach die Blumenladendeko genommen und rechts und links neben so ein ja, ich weiß nicht, was das ist, so ein Balken irgendwie Gerüst gestellt. Und das finde ich auch so süß, weil irgendeiner hat dann um diese Balken noch irgendwie so ein bisschen Chiffon-Vorhänge gewickelt, so nach dem Motto, wir müssen es irgendwie schicker kriegen. Ach, ich finde es schön, ja. Also das freut mich wirklich sehr für die beiden. Und dass sich da im Alter echt nochmal zwei gefunden haben. Und das war ja quasi, tatsächlich ist das doch die Story from the one that got away, oder? Und he got und she got not away, sondern sie haben sich am Ende dann gekriegt. Oh, ist echt wie ein Märchen. Ich finde das so schön. Das trifft meinen romantischen Kern. So, dann haben wir noch ein paar Babys, glaube ich, oder genau, und zwar James McAvoy. Ja, das finde ich total lustig, apropos Kette, wie gesagt, Nepperschlepper-Bauernfänger-Überschriften, also Catfishing-Überschriften. da hieß es nur so irgendwie, James McAvoy ist Vater geworden. Ich so, mach das Ding auf, lies und dachte, ja, verarsch mich doch. Ja, James McAvoy ist Vater geworden vor 4 Jahren. Also der ist kein neuer Vater, sondern der hat halt vor 4 Jahren einen Sohn gekriegt. Das war das zweite Kind, das er mit seiner Frau zusammen hat. Und damals waren halt Gerüchte von wegen, ja, das Kind ist auf die Welt gekommen und so weiter. Aber es hat nie einer irgendwas bestätigt oder überhaupt erwähnt, sodass es dann halt einfach auch wieder in Vergessenheit geraten ist. Ich denke, das war auch der Sinn hinter der Tatsache, dass er nicht darüber geredet hat. Und jetzt, 4 Jahre später, hat er halt einfach in dem Interview, in dem Nebensatz gesagt, ja, wenn man dann Vater wird mit 42, dann ist das schon nochmal was anderes und so. Und daraufhin konnte man dann zurückrechnen, ah, okay, er ist also tatsächlich damals Vater geworden. Ja, das hat er jetzt quasi damit offiziell bestätigt, aber es war auch so wirklich so, what? Also ja, schön, super, aber wir haben tatsächlich 2 wichtige Schwangerschaftsankündigungen, sage ich mal. Das eine wäre Jack Miller, der wird zum ersten Mal Vater. Jack Miller ist ein Musiker, ich hätte fast gesagt bekannter Musiker, und aber tatsächlich muss man hier sagen, bekannt in seinem Genre. Ich höre das Genre aber nicht. Ich habe jetzt tatsächlich in mehrere seiner Songs reingehört, der macht so Pop mit Elektro versetzt. Es ist schon Pop, aber es ist halt doch mit starken Elektro-Einflüssen und das höre ich nicht. Das ist mir dann zu Dance-Track-mäßig. Und er hat aber einige Hits gehabt, unter anderem tatsächlich lustigerweise in so einem Featuring-Ding, wo mehrere Musiker mitgemacht haben, in so einer Reggae-Variante, die mit so Elektropop irgendwie versetzt war. Mhm. Also interessant. Und er hat jetzt auf Instagram bekannt gegeben, dass er eben Vater wird, mit einem sehr kitschigen, ehrlich gesagt, Eintrag, wo er und seine Frau, ja.
Vor allem nicht so, also sehr gestaged, finde ich, ja.
Ja, die laufen halt durch so ein Kornfeld und sie hat halt dann die Ausdrücke in der Hand vom
Ultraschall,
genau, wo man halt das Baby in Schwarz-Weiß quasi drauf sieht. Und das in mehreren Varianten halt, ja. Also sie scheinen sich zumindest zu freuen. Das schönste Foto von dieser ganzen Fotoserie, das ich finde nicht so ganz gestaged, finde ich immer noch das, wo er sie so über die Schulter schmeißt. Da lacht sie halt so echt, ja. Das war wahrscheinlich so, wahrscheinlich hat der Fotograf gesagt, mach doch mal irgendeine coole Pose. Und er so, ja,
mach
Moment,
mal was Verrücktes.
Schmeiß sie über die Schulter, genau. Ja, und genau, also offensichtlich haben die auch schon länger sich ein Kind gewünscht, deswegen sind die da echt super glücklich und dann hoffen wir das Beste. Also sie heißt Brandy Nicole Miller übrigens.
Mhm.
Und dann haben wir noch Lea Meyer-Landrut, die wohl zum zweiten Mal Mutter wird. Auch das unbestätigt. Hier hatte ich ursprünglich tatsächlich einen Bildartikel. Ich meine ganz ehrlich, wenn wir so weit gehen, dass wir das als Quelle verlinken, dann muss es wirklich, dann muss es wirklich schwierig sein, was zu finden. Und ja, es war wirklich schwierig, was zu finden, denn lustigerweise wurde dieser Bildartikel dann wieder gelöscht, beziehungsweise der Link funktionierte nicht mehr, den ich mir gemerkt hatte. Ich habe dann versucht, es zu googeln und alle Quellen, die ich dann gefunden habe, die darüber berichten, haben halt von diesem Bildartikel ausgehend berichtet. Tatsächlich ist es so,
es ist unbestätigt.
Genau, es ist nicht bestätigt, aber die Bild hatte ein Foto gepostet, wo sie eben, also von ihr, wo sie da da in der Stadt irgendwie unterwegs war und da hat man ein bisschen Bäuchlein gesehen. Also ich glaube es auch, wenn du mich persönlich fragen würdest, aber es ist natürlich, ja, und man soll ja eigentlich nicht spekulieren, aber man weiß zumindest von Lea Meyer-Landrut und sie ist verheiratet mit Mark Foster. Nein, sie ist verheiratet mit Mark Foster. Das war für mich ja sowieso so ein Riesen, was, die sind ein Paar, die bleiben aber super privat, also die haben auch ihre Hochzeit und so weiter weitestgehend privat gehalten, da wussten ganz viele ganz lange nichts von, als dann das erste Kind kam, da wussten auch ganz viele ganz lange nichts von und Lena hat sich auch zurückgezogen, weil sie mit Burnout zu kämpfen hatte und auch mit anderen gesundheitlichen Problemen und so, hat jetzt viele Jahre nichts gemacht und ist zwar auf Instagram aber trotzdem noch immer relativ aktiv mit anderen Dingen, teilweise auch mit eigenen Modebrand und so weiter. Naja, und auf jeden Fall ist sie ja schon einmal Mutter und konzentriert sich da voll drauf und die beiden wollten eh noch Kinder, zumindest haben sie es beide gesagt, deswegen wäre es schön, wenn es stimmen würde und ich persönlich glaube es, dass es stimmt, aber ja, wir werden es wahrscheinlich erst erfahren, wenn das Kind da ist, vermute ich mal.
Mhm.
Ja. Gut, das waren Hochzeiten, Babys und so weiter. Und dann sind wir durch für diese Woche.
Cool.
Ich wünsche allen, die Ostern feiern, ein schönes Ostern, beziehungsweise jetzt ist ja Ostern vorbei, verdammt. Wir sind schon wieder in der Podcast-Zeit.
Heute ist noch
Podcast-Zeit. Ach, heute ist da, okay. Also ich wünsche euch schöne Ostern, beziehungsweise, dass ihr ein schönes Ostern hattet. oder vielleicht eine schöne freie Zeit. Auch das hoffentlich war für euch möglich, dass ihr nicht irgendwelche Nachtschichten oder so machen musstet. Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns in der Woche und hoffen, dass jetzt in den nächsten 4 Tagen nicht noch irgendeine super bekannte Persönlichkeit stirbt. oder zumindest
das hoffen
einen Riesenskandal
wir natürlich
hat.
Vor allem für
oder
die Persönlichkeit.
Ja, natürlich. Oder vielleicht auch einen Riesenskandal oder noch so hat. Wer weiß, was 2026 noch so alles passieren kann. Und ich werde auf diese Folge zurückverweisen, wenn tatsächlich dieses Jahr noch irgendwas passiert. Mein Lieber, dir auch natürlich, wie gesagt, eine schöne Freizeit und wir hören uns dann in der Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.